Hüslop uncut.
Schönen guten Tag. Deutschlands Schüler rutschen in Sachen Lese- und Rechenkompetenz ab und immer wieder werden Lehrer und Schüler Opfer von psychischer oder körperlicher Gewalt. Was ist da los an unseren Schulen? Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Birgit Ebel.
Ja, guten Abend.
Frau Ebel, ganz lieben Dank, dass Sie heute bei mir sind. Ich habe schon gesagt, wir haben heute einen Haufen Probleme, über die wir reden müssen, aber gehen wir doch erstmal ein bisschen weiter zurück, bevor wir im heutigen Tag ankommen. Warum sind Sie denn eigentlich Lehrerin geworden, Frau Ebel?
Ja, vielleicht muss man wissen, dass ich in den letzten Jahren in meines gymnasialen Schullebens ja, also mit dieser Idee der Gesamtschule konfrontiert wurde durch fortschrittliche Referendare, die damals an unsere Schule kamen. Und da hat mir Unterricht so richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch ein möglicher Beruf. Und wollte eigentlich Deutsch und Pädagogik machen. Dann hieß es aber damals, Pädagogik würde als Schulfach nicht mehr wird abgebaut und dann, somit bin ich auf das Geschichtsstudium gekommen. Also Deutsch und Geschichte habe ich an der Universität Bielefeld studiert für Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Man sollte vielleicht auch wissen, dass ich eine ziemlich ja linksorientierte politische Sozialisation habe. Und ja, mit Wissen und Bildung kann man die Welt verändern. Das ist so meine Überzeugung gewesen und ist es eigentlich auch immer noch.
Jetzt ist die Theorie, das Studium, das eine. Das andere, das ist die Praxis, dass man mal wirklich vor den Schülern, vor der Klasse steht. Wie war das bei Ihnen? Wissen Sie noch, wie Ihr erster Tag von der Schulklasse war?
Ja, also es war ganz anders, als ich mir das erwartet habe. Allerdings habe ich damals das Studium gemacht zu einem Zeitpunkt, als das noch sehr, sehr praxisfern war. Also wir sind quasi also mit Schülern und Schülerinnen kaum zusammengekommen. Ich hatte als Erinnerung nur meine eigene Schulzeit. Das war also ernüchternd. Insofern habe ich dann ein Jahr Referendariat gemacht und habe nach 11 Monaten völlig frustriert das an den Nagel gehangen. Und dann war ich, glaube ich, 20 Jahre lang nicht mehr für das Schulthema zu haben. Und habe dann irgendwann nochmal einen zweiten Anlauf gemacht. Und habe dann festgestellt, dass das nicht so ganz einfach ist mit der Realität von Gesamtschulen, von denen ich ja eigentlich so begeistert war.
Sie sind eine Zeit dann erstmal wieder weg von der Schule gegangen. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?
Also zum einen habe ich nochmal wieder an der Uni gearbeitet. Ich hatte lange Zeit im Bereich der Frauenforschung, Frauenförderung war ich aktiv, da ich also aktive und auch bekennende Feministin bin. Habe ich in dem Bereich Projekte gemacht, Texte geschrieben, etc. Dann war ich 5 Jahre direkt hauptberuflich politisch tätig, nämlich als politische Geschäftsführerin der Partei Die Grünen, in die ich 1996 eingetreten bin. Also bin schon lange Grünen-Mitglied. Bin ich in den Bereich Bildungsnetzwerke eingestiegen und habe eigentlich was ganz Neues gemacht, nämlich insofern, wie ich dann gelernt habe, Internetseiten aufzubauen mit so einem What you see is what you get Editor. Also es war relativ simpel, hätte ich mir gar nicht zugetraut, dass ich mal sowas können würde und habe Internetinhalte selber verfasst. Später bin ich in dem Bereich Evaluation von Bildungsnetzwerken, von Bildungsprojekten, die öffentlich gefördert wurden, Bund, Land, Europa gegangen. Und dann war ich noch ein paar Jahre tätig in einem Sprachfördernetzwerk für das Land Nordrhein-Westfalen. Da ging es um die Förderung von Bildungssprache und Sprachkompetenzen für Kinder mit Migrationshintergrund, was aber eigentlich alle Kinder erreichen sollte und hatte da sehr, sehr viel mit Schule zu tun. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen zu sagen, meine Güte, du mit deinen besonderen Fähigkeiten, das ist doch genau das, was man in der Schule braucht. Ach genau, und dann habe ich noch in interkulturellen Bildungs- und Projekten gearbeitet, Projektentwicklerin, als Projektmanagerin im Bereich Evaluation und Öffentlichkeitsarbeit. Und das war alles, was man so rund um Schule eigentlich braucht. Ja, und dann habe ich mich mit neuem Schwung dann doch tatsächlich in den Bereich Schule begeben.
Also ganze Menge gemacht in der Zwischenzeit. Dann ging es wieder zurück in den Schulbetrieb. Wie war der Wiedereinstieg nach all der Zeit dann?
Ja, also zunächst musste ich das Referendariat vollständig wiederholen, weil das von damals, das lag so lange zurück, das wurde nicht anerkannt. Habe dann aber auch gesehen, dass diese Ausbildung zur Lehrerin, zum Lehrer, ja, also ziemlich anachronistisch ist, weil man so derartig abhängig ist von den ausbildenden Fachleitern. Das hat sich auch gar nicht geändert. Und jetzt ist die Ausbildung nach meinem Eindruck zwar pra etwas praxisnäher, aber von den Abhängigkeiten her und von der Dauer der Ausbildung noch viel, viel schlechter geworden, weil man jetzt in 1,5 Jahren fertig werden muss. Und dann werden Referendare, Referendarinnen schon richtig ausgenutzt. Sie haben die Ausbildung noch gar nicht und müssen dann schon den Unterricht mit abdecken, weil wir nämlich eben, und da sind wir auch gleich beim Thema, wir haben seit Jahrzehnten eine riesige Lehrerarbeitslosigkeit, beziehungsweise es fehlen Stellen im Bereich der Schule. Also wir bräuchten einfach viel, viel mehr Lehrkräfte und viel, viel kleinere Klassen, um die Probleme zu bewältigen, die sich jetzt von Jahr zu Jahr immer massiver zeigen. Im Kontext von Leistungsversagen, Lese- und Rechtschreibprobleme, auch Rechenprobleme, also basale Fähigkeiten können Kinder und Jugendliche teils bis zum Abitur nicht. Und riesige Probleme mit, ja, mit Disziplin und den Grundvoraussetzungen, um überhaupt Unterricht machen zu können, nämlich teamfähig zu sein, fair zu sein, keine Gewalt anzuwenden und all diese Dinge.
Wir kommen auf den Lehrermangel noch zu sprechen. Wir kommen auch auf die, ja, nennen wir es mal die Disziplinprobleme zu sprechen. Aber fangen wir vielleicht erstmal da an. Sie haben es schon angesprochen. Es gibt große Probleme, was die grundsätzlichen Fähigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen angeht. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die jüngste PISA-Studie mit bombig schlechten Ergebnissen. Man hört es aber auch im Alltag immer öfter. Es gibt zum Beispiel diesen bekannten Fall einer Grundschule aus Ludwigshafen, wo sogar die Erstklässler schon zum Teil ja nicht mal mehr vorankommen. Ich muss jetzt mal fragen, wo ist es denn so schlimm wirklich an den Schulen mittlerweile? Oder ist das erstmal so, haben wir da ein schiefes Bild? Täuscht da was? Wie schaut's aus, Frau Ebel?
Also nach meinem Eindruck ist es sogar noch viel, viel schlimmer, als sich als viele das erahnen und als es manchmal in den Medien steht. Man ist so wirklich ab und an richtig entsetzt, dass man auf Jugendliche trifft, die schon 9 Jahre Schule hinter sich haben oder manchmal auch wieder schon bereits wiederholt haben und 10 Jahre Schule hinter sich haben. Und sie können die einfachsten Dinge nicht verbalisieren und vor allen Dingen können sie die einfachsten Dinge nicht verschriftlichen. Sie verstehen gar keine Texte. Also über die Rechenkünste kann ich mich jetzt nicht so sehr äußern. Ich bin ja selber Deutsch- und Geschichtslehrerin. Aber ich bin manchmal wirklich absolut entsetzt, dass man dann einen Fehleranteil in Texten hat, der bei 25% liegt. Ich rechne das immer aus. Ich werte das immer aus. Und da geht es nicht nur um formale, Fehler, sondern es geht ja auch grundsätzlich darum, dass Schüler und Schülerinnen die Texte überhaupt nicht verstehen. Also sie können überhaupt nicht sinnerschließend lesen. Und das nach 9 oder 10 Jahren Schule, wo sie doch in den vergangenen 9 oder 10 Jahren, also hauptberuflich, sage ich jetzt mal, in der Schule waren. Also jeden Tag in der Schule, also von Montag bis Freitag eben in der Schule. Wir haben Ganztagsschulen und sie sind nicht in der Lage, obwohl sie in jedem Fach ja in der Regel bis auf Sport vielleicht Texte lesen müssen oder bis auf Musik vielleicht Texte lesen müssen und sie können trotzdem nicht lesen und nicht und Texte auch überhaupt nicht verstehen. Das ist ja fatal.
Wo kommt denn das her? Was sind die Ursachen dafür?
Ja, ich denke, dass vielfach auch ja, vernachlässigt wird, also in den Elternhäusern, welche Aufgaben Eltern und die Familien haben. Also wir als Lehrkräfte brauchen also dringend auch Eltern, die sehen, dass sie den Schulerfolg ihrer Kinder mit unterstützen müssen, dass das dringend erforderlich ist. Also Studien weisen ja auch nach, es wird zu Hause den Kindern schon überhaupt gar nicht mehr vorgelesen. Wir haben es mit Eltern zu tun, denen auch schon nicht vorgelesen wurde. Und sie lesen ihren Kindern nicht vor und viele können nicht vorlesen. Sie können nicht mal lesen. Sie können selber nicht sinnerschließend lesen. Also was wirklich total fatal ist. Dann diese Abkehr überhaupt von dem Medium Text, also von dem Medium Buch. Also vielfach werden wir dann, also jetzt gerade an Brennpunktschulen, ich komme ja von so einer Brennpunktschule, einer Gesamtschule, werden wir dann von Eltern belehrt, dass man doch heutzutage keine Bücher mehr brauchen würde, sondern man könnte mit dem Handy, könnte man auch alles machen und mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Sie halten es überhaupt gar nicht für notwendig, zu Hause Bücher zu haben oder eine Zeitung zu haben. Und somit besteht ja gar kein Training da von Kindern, mit Texten umzugehen. Hinzu kommt noch ein anderes Faktum, das ist die 2-jährige Corona-Phase, was vielleicht eben für die Unternehmen, die Hardware in Sachen Laptops, digitale Geräte und so weiter vertreiben, unheimlich erfolgreich war, weil die Schulen ja dann ausgestattet wurden, also massenhaft mit teilweise völlig überteuerten Geräten. Und die Kinder und Jugendlichen können nach meiner Erfahrung trotzdem kaum was. Sie sind nicht medienkompetent. Sie sind aber in dieser Zeit wirklich an diese Geräte herangeführt worden. Und nachweislich ist es ja so, dass schon Kinder teilen manchmal schon in der Grundschule regelrecht süchtig sind. Süchtig sind, permanent sich wechselnde Bilder anschauen müssen und nicht mehr in der Lage sind, sich in Ruhe mal 5 Minuten mit einem Text oder überhaupt mit einem Gegenstand zu befassen. Also im Prinzip ist das ein ganz weites Feld, woran das liegt, dass Kinder und Jugendliche also kaum noch lesen und kaum noch, geht sogar noch weiter, sie können kaum noch lernen. Also die Fähigkeit, etwas Neues zu lernen, sich konzentriert auf etwas einzulassen und auch die Bereitschaft, sich anzustrengen, sind unheimlich gesunken, nach meinem Eindruck, und ich glaube, Studien bestätigen das auch. In der Schule kommt das dann alles zusammen.
Jetzt sagen Sie schon, daheim wird nicht gelesen, Bücher unwichtig, Kids selber können sich nicht mehr konzentrieren. Jetzt muss man ja mal fragen, was kann man denn dagegen machen und gibt es überhaupt eine schnelle Abhilfe?
Nee, ich glaube, das wird jetzt schon bedeuten, dass man wirklich sehr, sehr dicke Bretter bohren muss, und dass man auf verschiedenen Ebenen ansetzen muss. Da gibt es auch verschiedene Zuständigkeiten, also Verantwortliche, die da gefragt sind und die da ihre Energie investieren müssen. Also zum einen würde ich sagen, die Politik ist gefragt. Wir brauchen ganz andere Rahmenbedingungen. Eigentlich bräuchten wir auch ein anderes Schulsystem. Ich will auch nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verweisen. Also was man Eltern sagen kann, wenn sie feststellen, ihre Kinder kommen mit ganz schlechten Noten nach Hause und mit diesen Noten werden sie wohl kaum eine Lehrstelle kriegen oder kaum eine erfolgreiche berufliche Perspektive haben. Da kann man den Eltern sagen, also erstmal kontrollieren Sie und reduzieren Sie die Online-Zeiten Ihres Kindes. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind eben mit Büchern, mit Texten ausgestattet ist. Und wenn es dann irgendwie Filme schaut, das soll ja auch nicht verboten sein, das wäre ja völlig weltfremd. Es gibt so viel lehrreiche Filme, zum Beispiel wenn man Terra X schaut, das ist doch wahnsinnig spannend gemacht. Das habe ich während der Corona-Zeit auch gedacht, warum wird das nicht stärker ausgebaut werden? Warum wird darüber nicht stärker gelernt? Man stellt eine ziemliche, ja, wie soll ich sagen, einen ziemlichen Fatalismus oder eine ziemliche Gleichgültigkeit vielfach bei den Eltern fest. Und man merkt es auch manchmal, wenn man mit Eltern an Sprechtagen zu tun hat und dann mal so beobachtet, wie die durch die Schule laufen, wenn sie die Räume suchen, dann haben die selber schon, genau wie die Jugendlichen, das Handy in der Hand, tragen das Handy vor sich her und können keinen Blick vom Handy selber abwenden. Und ich denke, da fehlt es wirklich an dem Blick dafür, wie man Lernen überhaupt befördern kann. Und dass man als Eltern in erster Linie ja dazu verpflichtet ist, den Kindern beizubringen, sich an Regeln zu halten, sich auch anzustrengen, so einen Leistungsgedanken überhaupt zu entwickeln. Wir in den Schulen können das fördern, aber wir sind kein Ersatzelternhaus. Das mal so als erstes.
Jetzt, Sie sprechen schon einen sehr wichtigen Punkt an, weil was man immer wieder hört, auch so aus Lehrerbekanntenkreisen raus, das ist, eigentlich sind wir schon damit ausgelastet, Lehrstoff zu vermitteln, müssen aber quasi das noch auffangen, was an Erziehung im Elternhaus liegen bleibt. Ist das eine Entwicklung erst der jüngsten Jahre oder gab es das schon vor 15 und 20 Jahren?
Ja, ich glaube, dass sich das, dass das schon auf eine, auf mehrere Jahrzehnte, ja, zurückdatieren lässt. Also, dass Eltern sich irgendwie immer stärker rausgezogen haben, eben aus dem Bildungs- und auch Erziehungsprozess. Dass sie der Auffassung waren, vielleicht ist es sogar auch zeitgleich gelaufen eben mit der Entwicklung von Ganztagsschulen, dass sie gedacht haben, ach, das sollen mal schön die Lehrer machen. Und natürlich haben wir es auch mit Elternhäusern zu tun, die kann man nicht anders als prekär bezeichnen. Das sind ja Familien, die leben in äußerst prekären Situationen. Da ist müssen wir von Arbeitslosigkeit ausgehen, von die sind vollständig abhängig von staatlichen Transferleistungen, also an der Gesamtschule, an der ich seit 15 Jahren jetzt tätig war, da waren fast 80%, die von staatlichen Transferleistungen abhängig waren und nicht aus eigener Hände oder Kopfarbeit sich finanzieren konnten. Da gibt es keine, selten eine Tagesstruktur. Die Kinder stehen manchmal alleine auf und müssen sich alleine versorgen und kommen mit Chipstüten in die Schulen. Und wir reden da auch wirklich einfach von Armut und wir reden von einem bildungsfernen Haushalten. Also das ist da ist wirklich eine Bildungsferne da. Und bei manchen anderen ist dann so, dass die dann denken, ja, es reicht, wenn unser Kind dann später in unserem Gemüseladen oder in unserem Kiosk mitarbeitet, obwohl sie eigentlich wollen, dass das Kind eben bis zur 13. Klasse, also bis zum Abitur, die Schule absolviert. Aber danach soll das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche soll gar nicht studieren, sondern soll dann irgendwie im Familienbetrieb, das haben ja viele Migranten gemacht, sie haben sie ja selbstständig gemacht mit ethnischer Ökonomie, mit kleinen Läden, da sollen die dann arbeiten. Und die Jugendlichen selber, die reden dann, obwohl wir ihnen alles beibringen, dass sie studienfähig sind, dass sie an einer Hochschule weitermachen können, da reden manche davon, dass sie eine Shisha-Bar öffnen wollen und wie man Reichweite online erreicht. Und dass sie ein Nagelstudio aufmachen, wo ich immer denke, das kann es doch nicht sein. Ihr wollt es doch mal besser haben als eure Eltern. Und da fehlt es irgendwie auch an Vorbildern, obwohl wir, also die meisten, also Kollegen, die ich jetzt so in meinem Laufe meines Lebens kennengelernt habe, wir geben wirklich alles, dass die Jugendlichen eine gute Perspektive haben, dass sie an Hochschulen gelangen und dass sie dort erfolgreich sind. Aber man kann auch keinen zum Lernen zwingen. Das ist nicht möglich.
Wenn man sieht, wie es an der Motivation, aber auch schon an der Disziplin fehlt, wenn aber auch von daheim im Prinzip so mit so einem Schulterzucken mitgegeben wird, ja, arbeitest du halt irgendwann bei mir im Laden halt drin. Wenn man sieht, wie viel Potenzial da verschenkt wird bei Schülerinnen und Schülern, die vielleicht studieren könnten und Gott weiß, was erreichen könnten im Leben, frustet das nicht auch irrsinnig als Lehrer?
Ja, das ist schon frustrierend, das kann ich gar nicht verhehlen. Allerdings habe ich eben also immer wieder Schülerinnen und Schüler erlebt. Also ich habe ja hauptsächlich mit migrantischen Schülern zu tun. Also 85 und mehr Prozent, der Anteil ist auch angestiegen im Laufe der Jahre. Jetzt gerade an den Gesamtschulen sind ja fast nur migrantische Schüler, je nach Einzugsgebiet. Da habe ich aber durchaus schon Jugendliche erlebt. Ja, und habe dann gesehen, wie die sich entwickelt haben. Die waren vielleicht in der 8. Klasse noch irgendwie unheimlich störend und albern und haben es nicht ernst genommen. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich absolut leidenschaftlich gerne Lehrerin. Ich habe immer unheimlich gerne mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Also als ich selber Jugendliche war, habe ich schon Kinderfreizeiten gemacht und habe dann großen Spaß daran. Hat vielleicht auch mit meinem politischen Bewusstsein zu tun, eben über Bildung also die Welt zu verändern und Chancen bereitzustellen. Ich habe da aber auch erlebt, dass ich dann welche tatsächlich auch, dass sie irgendwann da der Schalter umgelegt war und dass sie dann ehrgeizig geworden sind. Und ich denke, ja, das geht ganz gut, wenn man an Eltern rankommt, wenn man den Eltern auch klar macht, wie sich ihre Kinder in der Schule benehmen. Das ist manchmal wirklich grottenschlecht. Also es ist absolut ohne jegliche Disziplin. Und wenn das so weitergeht, dass sie in keinem Fall den Abschluss schaffen werden, und dass sie als Eltern da auch einfach eine Aufgabe haben. Oder was auch geht, ist, wenn man diesen Jugendlichen, also jetzt gerade migrantischen Jugendlichen, vermittelt, dass man sich für sie und ihr Leben interessiert. Und bei mir ist das gegeben. Also ich bin selber sehr interkulturell ja, aufgestellt, würde ich sagen. Ich habe in solchen interkulturellen Projekten ewig schon gearbeitet und interessiere mich für also auch die jeweiligen Herkünfte, ob die Kinder und Jugendlichen jetzt aus dem Irak kommen, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Bosnien oder aus sonstigen Ländern. Ich interessiere mich dafür. Ich bin selbst Mitglied in der kurdischen Gemeinde Deutschland seit Jahren. Ich bin auch Mitglied in der Gesellschaft für bedrohte Völker und kenne mich auch mit vielen Fragen aus, wo die Jugendlichen dann total überrascht sind, dass ich als deutsch-einheimische Lehrerin mich erstens dafür interessiere und dass ich mich so gut auch mit ihren Herkunftsländern und ihren Fluchtgeschichten auskenne. Und das thematisiere ich dann auch. Also ich baue die sozusagen die biografischen Hintergründe, wenn die Schüler und Schülerinnen bereit sind, und sie sind in aller Regel absolut bereit dazu, das baue ich mit in den Unterricht rein, und dafür habe ich ja sehr dankbare Fächer mit dem Fach Deutsch und mit dem Fach Geschichte. Und dann kann man welche absolut mitziehen. Und ich habe jetzt die Tage noch darüber gesprochen, dass jetzt meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die auch in einer Initiative dann mitgewirkt haben, die ich gegründet habe vor 10 Jahren, in der es um Demokratieförderung ging und auch Kampf gegen Extremismus. Sie heißt Extrem dagegen, also dass genau diese erste Generation der aktiven Jugendlichen, die von meiner Schule waren, aber auch von anderen Schulen, dass sie jetzt ihr Studium bereits abgeschlossen haben oder dabei sind, das abzuschließen, und sie schließen ein Medizinstudium ab. Ja, also ein Tekoshin, ein jesidischer Kurde, der ist bereits Assistenzarzt, hat im Saarland studiert, eine Rodin, auch eine jesidische Kurdin aus Syrien stammend, die wird jetzt im September voraussichtlich ihre Abschlussprüfung in Humanmedizin machen, eine Valentina wird Zahnmedizin abschließen, andere machen Lehramt, und das sind in der Regel sind das Jugendliche, da hat in den Familien vorher überhaupt niemand Abitur gemacht und ka gar keiner studiert. Und dann finde ich, dann ist das doch absolut erfolgreich. Also zumal ich habe da Kontakte und die sagen dann, also viele haben ja dann ja auch, wenn sie Abitur absolviert haben, dann auch geschrieben, dass sie sich durch mich massiv motiviert gefühlt haben und dass ich ja mit meiner Beharrlichkeit ihr Leben verändert hätte. Und das ist natürlich, das macht mich absolut froh, also da empfinde ich wirklich Situationen von Glück, und denke, das ist eigentlich ein super toller Beruf, den ich da habe. Aber die Mehrheit, der erlebten Situationen sieht leider ganz, ganz anders aus, sodass man, am Ende eines Schultages manchmal komplett fertig ist wie ein Brötchen, also vollkommen erschöpft ist, und sich dann auch fragt, womit habe ich das verdient? Was man da so im Laufe eines Schultags erlebt.
Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben lange Jahre an einer Brennpunktschule gearbeitet. Das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage tatsächlich gewesen. Also es gibt diese sehr schönen Erlebnisse, wie Sie sagen, wenn Sie merken, die Arbeit fruchtet, die Leidenschaft, die Sie reinstecken, die trägt Früchte. Aber dann gibt es ja sicherlich auch die Tage, wo man nach so einem Schultag heimkommt und sich denkt, jetzt habe ich den Kanal voll, oder?
Ja, da absolut. Also jetzt muss ich sagen, ich bin ziemlich eigentlich positiv gestimmter Mensch. Ich lasse mich auch überhaupt gar nicht schnell unterkriegen. Und ich scheue mich auch nicht vor viel Arbeit und das Lehrerdasein, also mit Fächern, in denen man korrigieren muss. Und das ist ja in Deutsch und Geschichte. Da muss ich ja, das sind ja Korrekturfächer. Deutsch und Englisch ist natürlich noch viel, viel schlimmer. Oder Deutsch und Französisch. Ist völlig klar, da müssen Arbeiten geschrieben werden. Das ist absolut kein Zuckerschlecken in Zeiten, wo in denen ganz viele Kinder und Jugendliche nicht lesen und nicht schreiben können und auch gar nicht bereit sind, das zu tun. Es überhaupt gar nicht einsehen, das zu tun. Warum das so ist, haben wir eben schon angesprochen. Und dann sind wir ja erstmal mit Massen an Korrekturanforderungen konfrontiert. Dann gibt es natürlich auch schlechte Noten. Also wenn die Texte nicht verstanden werden, wenn die Leistung nicht da ist, wenn die Leistungsbereitschaft nicht da ist. Es fehlt die Unterstützung vom Elternhaus, aber es ist noch viel, viel mehr. Wir erleben das vielfach, dass Eltern sich auch immer weniger dafür interessieren, ob die Kinder da erfolgreich sind. Sie tauchen erst auf kurz vor der Notengebung, sagen wir mal kurz vor dem Halbjahreszeugnis oder danach oder vor dem Abschlusszeugnis am Ende eines Schuljahres. Dann wollen die dringend ein Gespräch haben. Dann erleben wir eine Beschwerdeflut. Das sagen auch die Schulaufsichten eben bei den Bezirksregierungen. Die sagen auch genau das, dass da einfach Massen an Beschwerden auflaufen, die eben von Jugendlichen formuliert werden. Also an uns Lehrkräften vorbei oder von den Eltern an uns vorbei. Mit uns wird gar nicht gesprochen. Es wird sofort an die Schulleitung gegeben oder es wird sogar die Schulleitung übergangen. Und es wird direkt an die Bezirksregierung gegeben mit haltlosen Vorwürfen. Also ich habe das auch vielfach erlebt und musste ständig mich auf irgendwelche Notenwidersprüche da einlassen. Dann muss man ganz viel dokumentieren oder sogar Dienstaufsichtsbeschwerden. Ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe und wo ich gedacht habe, mein Gott, also ich kann nicht mehr arbeiten. Ich gebe wirklich alles und ich bin eine gute Lehrerin. Also ich bin wirklich hoch engagiert, ich kann das vermitteln, ich war im Bereich Sprachförderung tätig, ich kann es. Ich habe ja diese vielen Beispiele von welchen, die sich absolut verbessert haben und eine Eins vorm Komma hatten, als sie eben ihr Studium abgeschlossen haben, was keiner gedacht hat. Und dann muss ich mir sowas sagen lassen, dann wird bekomme ich oder auch andere, meine Kollegen, uns wird die Schuld gegeben, wenn Schüler und Schülerinnen in der Schule überhaupt nicht erfolgreich sind, obwohl sie permanent fehlen. Dann sollen wir das dann gewesen sein, wir sollen dann, ich weiß nicht, unfähig sein oder man wirft uns vor, dass wir nicht mit Kindern umgehen können. Man wird gefragt, haben Sie Kinder? Es wird einem Rassismus vorgeworfen. Also es ist haltlos. Oder es wird auch irgendwas zusammengelogen, um dann darüber die Note zu retten. Und ich kann sagen, es ist noch nie irgendwas an mir hängen geblieben. Noch nie irgendwas. Ich bin dann wirklich sehr akribisch. Ich versuche auch absolut fair zu sein. Das wissen eigentlich auch alle. Und es ist noch nie, ich musste noch nie irgendwie eine Note ändern. Noch nicht ein einziges Mal. Ich wäre natürlich dazu bereit, wenn ich mich verrechnet habe, wenn ich mich vertan habe. Aber das Leistungsprinzip, das halte ich für gerecht. Das finde ich richtig. Und ich bin ja auch absolut bereit dazu, zu helfen. Also erstelle Merkblätter, Hilfsblätter. Dann ist das wirklich einfachstes Niveau, sagen wir mal in der 9. Klasse. Ich habe es kürzlich noch erlebt, habe dann ja Unterrichtsinhalte zum besseren Verstehen und Schreiben von Texten, habe ich Material aus dem 5. Jahrgang und 6. Jahrgang habe ich bereitgestellt. Das Wissen war nicht da. Erst wurde mir vorgeworfen, das sei doch viel zu schwer, was ich da verlange. Dann habe ich gesagt, aber es gab doch total viel Hilfen. Es gab einen Schreibplan. Ihr Kind, ihr Sohn, ihre Tochter hat doch nicht mal die Hilfen während dieser Klassenarbeit benutzt, sondern hat 10 Minuten vorher das Heft zusammengeklappt und hat gefragt, ob es wieder an das Handy kann, was natürlich in gar keinem Fall erlaubt wird. Also die Hilfen nicht mal benutzt, ganz wenig geschrieben. Und dann, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe aber hier wirklich ganz einfaches Material eingesetzt, sehen Sie, das ist aus dem und dem Buch, das ist 5. oder 6. Jahrgang, dann heißt es, das ist zu leicht und damit würde ich die Schüler demütigen. Ich würde ihnen dann vermitteln, dass sie gar nichts können. Und dann kann ich nur sagen, also egal, was ich mache, ich als Lehrerin, es ist falsch. Es liegt angeblich alles dann an mir. Und das weise ich zurück. Ich kann mich natürlich mal vertun, das ist vollkommen klar. Aber es kann nicht sein, dass dass so ein Prinzip gilt, gute Noten guter Lehrer, schlechte Noten schlechter Lehrer. Und das erleben wir absolut. Und wir werden regelrecht erpresst, bessere Noten zu geben. Und das ist mir nicht zu machen. Und da denke ich, das sind diese Situationen, wo ich denke, womit habe ich das verdient? Und wenn die Eltern sich mal nur einen Bruchteil so viel um den Lernerfolg ihrer Kinder kümmern würden, wie ich das von morgens 8 bis nachmittags 16 Uhr oder noch länger, die ich in der Schule bin, und wenn ich dann nach Hause fahre, arbeite ich ja noch weiter. Da gibt es ja eine völlige Entgrenzung teilweise zwischen der beruflichen Zeit und der privaten Zeit. Also wir können es gar nicht mehr trennen, gerade wenn wir Arbeiten schreiben lassen oder die Arbeiten korrigieren müssen, dann denke ich, dann ist das verdiente Geld, ist wirklich ein hart verdientes Geld, das ist ja regelrecht Schmerzensgeld. Und obwohl ich so gerne auch erkläre und das auch tue und das eigentlich jeder weiß, muss ich ständig mich damit mit haltlosen Vorwürfen auseinandersetzen. Sie erklärt nie und muss mir dann auch sagen lassen über andere Kollegen, nie ist das erklärt worden. Das haben wir nie behandelt. Totaler Quatsch, absoluter Quatsch. Und das ist wirklich super undankbar.
Wenn Eltern oder Schüler versuchen, ihre Noten durch ja, solche Anwürfe, durch, wie sie sagen, Erpressungsversuche zu verbessern, stellt sich dann die Schulleitung vor Sie und die Kollegen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also nur bedingt. Also wir erleben es auch immer wieder, dass manche Lehrkräfte ja vielleicht auch aufgegeben haben und dann denken, warum soll ich mir das Leben so schwer machen? Warum soll ich mir den Alltag so vergrätzen und so vergällen? Dann gebe ich eben eine bessere Note. Jetzt muss man ja wissen, Schulen funktionieren auch so ein bisschen wie Unternehmen. Sie stehen in Konkurrenz zueinander. Die Anzahl der Lehrkräfte wird ja auch danach bemessen, wie viele Anmeldungen es eben an der Schule gibt. Hat eine Schule einen schlechten Ruf, weil dort Gewalt ist, weil das Schulgebäude vielleicht marode ist, weil dort häufig Polizeieinsätze sind oder weil da nur Migranten sind? Das ist ja auch vielen ein Grund zu sagen, mein deutsch-einheimisches Kind geht nicht an diese Schule, das ist ja eine Ausländerschule, das sind ja nur Migranten. So, das ist aber häufig nicht der springende Punkt, sondern es ist ja vielfach auch ein sozialer Faktor. Also sind da Eltern, die gut situiert sind, die ihre Kinder unterstützen können, die selber bildungsnah sind, die das fördern, können sich so ein bisschen was leisten, unterstützen sie das? Ja. So, und wenn eine Schule einen schlechten Ruf hat, gehen die Anmeldezahlen runter. Und ich habe das erlebt an der Schule, an der ich da 15 Jahre unterrichtet habe, ist ein Schwund von Schülern gewesen, von etwa 1300 Schülern, betrug mal die Zahl, jetzt weiß ich, vielleicht vor 14 Jahren oder so. Ja, und jetzt sind das keine 800 Schüler mehr, es sind eher so 700. 770, 760 Schüler. Das ist ja fast eine Halbierung, und das aufgrund des schlechten Rufes. Währenddessen sind die Realschulen ganz, ganz hoch frequentiert, weil die Stadt, in der ich da tätig war, da leben nicht unbedingt so viele wohlhabende Menschen, da leben schon sehr viele Migranten. Es gibt drei Gymnasien, also auch mit unterschiedlich gutem Ruf eben an dem Ort. Da waren auch noch so ein paar Plätze frei. Und die Realschulen waren vollständig überlaufen, jetzt bei den Anmeldungen für die 5. Klasse. Und dann waren an meiner Schule, gab es ursprünglich nur 60 oder 61 Anmeldungen. Und es waren über 70 Plätze noch frei. Und dann an den Realschulen gab es einen absoluten Überhang. Und dann wurde per Losverfahren, wurden dann diese Schüler und Schülerinnen quasi an die Gesamtschule gezwungen. Und dann kann man sich ja vorstellen, mit welcher Einstellung dann die Eltern, die ihr Kind genau an diese Schule mit immer schlechter werdendem Ruf nicht schicken wollten, mit welcher Einstellung die dann der Schule begegnen. Und ja, und ich kann es den Eltern nicht verdenken, dass sie dann lange Gesichter gemacht haben, dass sie, obwohl sie ihr Kind an eine Realschule schicken wollten, das Kind dann eben an einer Brennpunkt-Gesamtschule geschickt wurde, wo permanent ja, Disziplinverstöße sind, ganz oft Polizeieinsätze, ganz viel Gewaltvorfälle sind, ja, und ein ganz niedriges Leistungsniveau festzustellen ist. Das kann ich den Eltern in keiner Weise verdenken, obwohl ich doch eigentlich so eine Anhängerin der Gesamtschulidee bin, aber das hat sich jetzt verloren, das bin ich nicht mehr. Ich bin absolut desillusioniert.
Was bräuchte es denn statt einer Gesamtschule?
Nee, ich denke, die Gesamtschulidee ist schon richtig, aber es müsste diese Gesamtschulidee sozusagen flächendeckend geben. Also was wir in Deutschland haben, ist ja eigentlich ein absolutes Paradox. Ich habe letztens mal nochmal gelesen in einer pädagogischen Zeitschrift, dass wir in Deutschland alles in allem etwa 45 verschiedene Schulformen, also ja, Schulformen haben. Also, wir haben die Grundschulen, wir haben Sekundarschulen, wir haben Stadtteilschulen, wir haben Gemeinschaftsschulen, wir haben Gesamtschulen, wir haben integrierte Gesamtschulen, wir haben kooperative Gesamtschulen, wo mehrere Schulformen unter einem Dach sind. Wir haben die Gymnasien, wir haben Realschulen, wir haben Privatschulen, wir haben Waldorfschulen, wir haben Berufskollegs und so weiter. Wir haben also permanent auch Brüche eingebaut. Sozusagen 1. bis 4. Klasse. In Berlin ist das ja die Grundschulzeit ja länger, 1. bis 6. Klasse. Finde ich eigentlich besser. Dann gibt es ja diese Empfehlung von den Lehrkräften, an welcher Schule würde das Kind denn dann erfolgreich sein. Das kann manchmal eine Lebensentscheidung sein. Hauptschule, die es kaum noch gibt. Es gibt noch 1700 Hauptschulen in Deutschland. Und lag mal bei, vor 10 Jahren waren das irgendwie, weiß ich, 3.700, 3.800. Ich hatte vor einiger Zeit mal die Zahlen rausgesucht. Die Hauptschulen sind weitgehend geschlossen worden, weil die Probleme da auch überhand nahmen und sie auch so homogen waren. Homogen im Sinne von fast nur noch Kinder aus prekären Familien, aus Migrantenfamilien mit ganz großen Problemen. Ja, also entweder bekommt das Kind dann die Empfehlung Hauptschule, Realschule, wenn es ein bisschen besser ist. Oder die Krönung ist dann Gymnasium. Das Kind kann aber immer an eine Gesamtschule gehen. Gesamtschule deckt ja eigentlich alles ab. Hauptschulen gibt es jetzt an vielen Orten gar nicht mehr. Also kommen ganz viele dieser Kinder, die noch sonst an die Hauptschule gegangen sind und nur eine Hauptschulempfehlung hatten, also als Prognose, kommen an die Gesamtschule. Hauptschule gibt es nicht mehr. Ach genau, Förderschulen gibt es ja auch noch, Sonderschulen, Förderschulen und so weiter. Und dann haben wir teilweise an den Gesamtschulen alle Probleme gleichzeitig. Wirklich alles gleichzeitig. Einen schlechten Ruf. Auch da zu große Klassen. Auch da fehlen Sonderschulpädagogen. Auch da fehlen die Kräfte für inklusive Schule. Ja, die Kinder mit Einschränkungen, mit Behinderungen, die sollten ja in die Regelschulen rein, raus aus den Förderschulen. Also aus diesem Schonraum raus in die Regelschulen, dann eben also an die Regelschulen. Dann haben wir aber meine Schule hat, glaube, ab dem Jahr 2011 ist sie inklusive Schule geworden, und zwar weil die Bezirksregierung das einfach beschlossen hat. Andere Schulen haben sich einfach schlichtweg geweigert. Die Gymnasien wollten das nicht machen. In ganz vielen Städten sind nach wie vor Gymnasien überhaupt nicht inklusiv. Aber der Gesamtschule, die sowieso schon zu dem Zeitpunkt große Probleme hatte, der wurde aufgedrückt, sie ist ja so riesig groß, sie kann das stemmen, weil wir ein paar Sozialarbeiterinnen hatten. So, dann haben wir aber, hätten aber Sonderschulpädagoginnen gebraucht. Da ist der Markt auch relativ leergefegt. Wollen ja auch immer weniger machen. Und auch Schulsozialarbeit wollen auch immer weniger machen. So wie Lehramt kein attraktiver Job mehr für viele ist. So, dann haben wir faktisch viel zu große Klassen, jede Menge Probleme in einer solchen Klasse, und sind als Lehrkraft alleine in der Klasse. Man bräuchte zum Beispiel nach meiner Vorstellung eine Doppelbesetzung. Ob das ist, dass zwei Pädagogen da drin sind des gleichen Faches und man sich wirklich um die Kinder und Jugendlichen kümmern kann, die ja vielfach immense Probleme haben, oder ob mindestens dann eine Sonderschulpädagogin dann dabei ist oder Pädagoge, gerne auch Männer, es fehlen auch Männer gerade in der Sekundarstufe 1, fehlen Männer, nach meinem Eindruck, nicht, dass ich Frauen für unfähig halte, ganz und gar nicht mit Feministin, aber wir haben da teilweise auch riesige Probleme mit Frauenverachtung durch Heranwachsende, insbesondere eben durch die Jungen, ja, die das also einfach familientraditionell schon vermittelt bekommen haben, dass Frauen weniger wert sind und Mädchen auch weniger wert sind. Das ist dann das Nächste. Da geht es nicht nur um Kompetenzen, um die Fähigkeit zu lernen, sondern es geht um Werte. Es geht um die Einstellung gegenüber Menschen anderen Geschlechts. Oder es geht um die Einstellung gegenüber Menschen, die eine andere Glaubensvorstellung haben. Es geht um die Einstellung gegenüber solchen Dingen wie Demokratie, Freiheit, die Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und so. Da hapert es ja auch total. Also Sie können sich nicht vorstellen, was wir für, gerade wir Lehrerinnen, was für einen unfassbaren, ja, Sexismus, was für eine Frauenverachtung wir da erleben. Also ich könnte die ganze Litanei von schlimmsten Sprüchen jetzt hier sagen, die wir jeden Tag um die Ohren gehauen bekommen. Entweder wird das zu den Mitschülerinnen oder Mitschülern gesagt, es ist immer sexistisch, immer sexuell höchst obszön, oder es wird also über die Mitschüler, Mitschülerinnen gesagt, also Hurensohn, Hurentochter und so weiter. Das ist absolut an der Tagesordnung. Und schlimmere Wörter, also wirklich, auf Deutsch, aber auch auf Arabisch, Kurdisch, Türkisch und so weiter. Also das schlägt uns wirklich absolut entgegen. Jeden Tag habe ich diese Wörter gehört. Jeden Tag. Und dann auch solche Sachen wie eine Bedrohung. Ich fick dich. Das ist ja eine Bedrohung, das ist ja nicht nur eine Ankündigung, ist eigentlich auch eine Bedrohung. Ja, oder halt die Fresse, du alte Hurentochter. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, komplett grundlos, einfach nur so, weil ich, sagen wir mal, in einen Klassenraum gegangen bin, weil ich meine Schüler der Mittelstufe vermisste, habe ich gedacht, wo verstecken die sich denn? Wo sind die denn jetzt? Sind die noch in ihren Klassen? Die mussten dann in verschiedenen Klassen zusammenkommen, weil das klassenübergreifende Angebote waren. Und so, da komme ich da rein, da schnauzt mich einer einfach so an, hau ab, was willst du, halt die Fresse, du alte Hurentochter. Also, das finde ich absolut unfassbar. Und dazu kommt dann noch, wenn das so häufig passiert, dass man kaum noch hinterherkommt, und kaum Strafen erfolgen, dass kaum durchgesetzt wird. Und da sind Schulleitungen unbedingt wichtig. Und wenn Schulleitungen da nicht konsequent sind, und das habe ich häufig erlebt, sie sind nicht konsequent. Sie wollen teilweise auch nicht, dass diese Vorfälle öffentlich werden. Möchten nicht, dass bekannt wird, dass wieder mal Schüler irgendwas angekokelt haben, irgendwas in Brand gesteckt haben im Schulgebäude oder dass wieder und wieder irgendwelches Pfefferspray versprüht wurde oder wahnsinniger Vandalismus, die Klos verstopft wurden, all diese Dinge. So, da denke ich, da stinkt der Ki Fisch vom Kopf her, wie man so sagt. Da muss man sich dieser Problematik widmen. Man kann das nicht aussitzen, man kann es nicht verschweigen. Zumal es sich ja sowieso weiter verbreitet, weil die Schüler und Schülerinnen ja heutzutage alles filmen. Selbst wenn man als Schule dann nicht negativ in der Presse ist, ja, das will eigentlich keine Schulleitung. Kann man ja auch verstehen, dass keine Schulleitung, keine Schule gerne so negativ in der Presse steht. Aber es vermittelt sich ja, weil die Schüler und Schülerinnen alles filmen und es so verbreiten. Das muss gar nicht, habe ich oft gesagt zur Schulleitung, es muss doch gar nicht in der Presse stehen. Also unser Klientel liest doch gar keine Zeitung. Aber die gucken, was auf TikTok ist und so weiter und so fort. Und da wird alles Mögliche illegal gefilmt und es werden Drohfilme gemacht, es wird gefilmt, wie Schüler sich prügeln. Man will den Gegner einschüchtern, man verprügelt in der Gruppe irgendwen und dann schickt man das ja zur Demütigung, schickt man das rum und das geht dann in der ganzen Stadt rum. Ich meine, das ist doch unfassbar und das schadet dem Ruf der Schule. Und es schadet natürlich umso mehr nochmal dem Ruf der Schule, wenn man den Eindruck hat, es wird da nichts unternommen. Man ist hilflos, man leugnet es, man verharmlost das Problem. Und das höre ich. Ich spreche ganz, ganz viel mit anderen Lehrkräften, die sich weitaus weniger trauen, öffentlich dazu Stellung zu beziehen, wie ich das mache. Ich muss einen ganz, ganz hohen Preis dafür bezahlen. Ja, ich werde also wirklich massiv beleidigt, angegangen. Ich werde auch bedroht. Und wenn ich mit Kollegen, Kolleginnen spreche, die sagen dann zu mir: Mein Gott, wie hältst du das aus? Ja, dass ich nicht nur diesen Alltag auch erlebe, sondern dass ich dann noch als Rassistin, ich, die ich Mitglied in der kurdischen Gemeinde Deutschland bin, in der Gesellschaft für bedrohte Völker, ich, die ich seit fast 10 Jahren ein Waisenkind im Irak finanziere mit über 30 Euro im Monat, seit fast 10 Jahren, das dritte eigentlich schon, und die ich immer interkulturell gelebt habe. Ich muss mir jetzt sagen lassen, vorwerfen lassen, ich sei rassistisch, ich sei unfähig. Das ist, also das setzt einem schon zu. Da bin ich auch manchmal ja wirklich ja betrübt, muss ich sagen.
Frau Ebel, jetzt haben Sie schon sehr, sehr anschaulich geschildert, was Ihnen entgegenschlägt. Kollegen, Kolleginnen nehme ich an, vor allem wahrscheinlich auch eine ganze Menge an, in Anführungszeichen, Nettigkeiten. Jetzt haben wir die Situation, die jedes Jahr werden in Deutschland tausende Lehrkräfte beleidigt, bedroht, auch körperlich angegangen, im schlimmsten Fall. Inwiefern. Zwei Sachen. Zum einen, wie gehen Sie damit um? Wie gehen die Kollegen und die Kolleginnen vor allem damit um? Und auf der anderen Seite, was kommt da an Hilfe, an Rückhalt, an Unterstützung von der Leitungsebene?
Man kann sich natürlich Unterstützung holen. Das ist völlig klar. Das kann ich aber schlecht als einzelne Lehrkraft lösen. In einem individuellen Fall kann ich mich an die Schulleitung oder an die Klassenlehrer wenden, kann sagen, also ich bin jetzt nicht Klassenlehrerin, sondern ich bin Fachlehrerin in meinen Fächern Deutsch und Geschichte. In der Sekundarstufe 1 nennt sich das ja dann Gesellschaftslehre, nicht Geschichte. Also das kann ich alles machen. Ich bin aber dann davon abhängig, dass das ernst genommen wird. Ich bin davon abhängig, dass das nicht als zusätzliche Belastung für die angesprochene Person oder die angesprochene Ebene dann wahrgenommen wird und ich nicht abgewimmelt werde. Wenn ich abgewimmelt werde, wenn man sich nicht kümmern will oder nicht kann, weil man selber am Ende ist, dann ja, da bin ich auch verraten und verkauft, weil alleine kann ich diese Problematik ja natürlich überhaupt gar nicht ändern. Ich müsste dann ja auch sogar damit rechnen, dass mein Anliegen sogar heruntergespielt wird. Das kann mir auf allen Ebenen passieren. Das kann mir auf Ebene der gestressten Klassenlehrer geschehen. Das kann mir auf Ebene der Abteilungsleitung, also Unterstufenleitung, Klasse 5, 6, 7, Mittelstufenleitung, Klasse, Zuständigkeit für die Jahrgänge 8, 9, 10. Das kann mir auf der Ebene der Oberstufenleitung passieren. Und es kann mir dann auch noch an höchster Stelle geschehen an der Ebene, auf der Ebene der Schulleitung, oder ich kann insgesamt mit der Schulleitung in Stress geraten, weil ich die Überbringerin der schlechten Nachricht bin, weil ich sage, da wird massiv gemogelt, es wird schlimmstens gemobbt, es ist hier von Gewalt, die es muss von Gewalt die Rede sein, weil es stattfindet. Es ist sogar sexualisierte Gewalt. Es findet Cybermobbing statt, schlimmste Gerüchte bis hin zur Bedrohung. Und es geht auch um wirklich Gefahr für unsere Demokratie. Es geht auch um Islamismus, Rechtsextremismus durch rechtsradikale graue Wölfe, also türkischstämmig. Ist ja bekannt, ist die größte rechtsextremistische ja, Gruppierung, ist ja keine Partei, ist ja eine Bewegung sozusagen, die größte rechtsextremistische Gruppierung, die wir in Deutschland haben, mit 18.000 bis 20.000, die ja, sich zu den grauen Wölfen zählen und dieses Symbol machen, nämlich dieses Wolfszeichen, was man von der Grundschule her kennt und Leisefuchs nennt, also soll heißen, ihr haltet jetzt den Mund, ihr hört alle zu und so weiter. Wenn das an der weiterführenden Schule gezeigt wird, geht es nicht um Leisefuchs und leise sein. Das ist immer Rechtsradikalismus, rechtsextreme Einstellung, sozusagen von Ultranationalismus türkischer Art oder derjenigen, die diese Gedankenwelt teilen und gar nicht mal türkisch sein müssen. Aber diese Ideologie auch mitmachen. Ich meine, es war ja jetzt in den letzten Wochen permanent in den Medien, durch den Fußball, durch die Symbolik, wo man dann gesehen hat, einerseits wird dieser Finger gezeigt, ja, von dem Fußballspieler Rüdiger, und dann von türkischen Vereinen, Fußballspielern und deren Fans. dass der graue, das Wolfs, der Wolfskopf, das, diese Symbolik. Und damit haben wir es ja auch noch
Frau
zu
Ebel,
tun.
wir sprechen gleich über den Islamismus, aber um mal jetzt nochmal zurückzukehren. Also wenn ich Lehrkraft bin und wenn mir sowas passiert, wie kann ich sicherstellen, dass ich Unterstützung kriege? Und durch wen?
Ja, zuständig ist natürlich die Schulleitung. Da gibt es eine Fürsorgepflicht. Es kann nicht sein, dass ich bedroht werde und dass ich da keinen Schutz erfahre. Dann, wenn ich zum Beispiel auch beleidigt werde, massiv beleidigt werde und bedroht werde, kann ich das als Dienstunfall melden. Es kann keiner verlangen, wenn ich, wenn mir da irgendwas an den Kopf geworfen wird und gesagt wird, wenn du mir nicht das Handy wieder gibst, dann keine Ahnung, dann ficke ich dich, du Judenhure oder all diese Dinge. Ich habe das ja alles gehört. Ich habe ja auch Anzeigen gemacht, so, also wenn die schulischen Mittel nicht greifen, muss man privatrechtlich eine Anzeige machen. Das habe ich auch alles ausprobiert. So, da hat natürlich die Schulleitung in erster Linie eine Verantwortung, und die würde ich dann eben auch einfordern. Und habe aber auch da die Erfahrung gemacht, dass das vielfach verschleppt wird, weil ja immer noch gilt, dass die Schule nicht schlecht dastehen soll. Aber die Schulleitung ist da in einer Verantwortung, in einer Fürsorgepflicht. Also, es kann, wenn ich so schlimm beleidigt wurde, den Satz fortzuführen, kann keiner verlangen, dass ich dann einfach in den nächsten Unterricht gehe, ja, sozusagen das abschüttle und in den nächsten Unterricht gehe und mir dann das nächste abhole. Und zumal es passiert ja grundlos. Es ist ja einfach nur so, weil man die absolute Verachtung zeigen möchte. Das ist auch mehr als nur pubertärer, irgendwie kleine pubertäre Entgleisungen. Es ist wirklich völlige Frauenverachtung. Ja, also da dieses Recht habe ich. Ich kann auch sagen, so, ich melde mich jetzt krank. Ich sehe mich nicht in der Lage. Ich bin so aufgebracht. Ich melde mich jetzt krank. Ich unterrichte jetzt hier nicht weiter. Zumal es auch tatsächlich um wirkliche Bedrohung geht. Dann kann man sich an die Schulaufsicht wenden, die in den Bezirksregierungen sitzt, in den Schulabteilungen der Bezirksregierung. Das habe ich auch alles durch. Das habe ich auch alles gemacht. Ja. Und dann kann man natürlich selber noch eine Anzeige machen, wenn man dann den Eindruck hat, das wird nicht weitergegeben. Den Eindruck habe ich ganz oft gehabt, es wird nicht weitergegeben, es wird nicht angezeigt. Der Dienstweg wäre, wenn ich bedroht werde, wenn ich massiv beleidigt werde, also, aber auch wenn ich bedroht werde, muss die Schulleitung, sollte auch die Schulleitung eine Anzeige stellen, also wegen Bedrohung, wegen Aufruf zu einer Straftat, wegen Beleidigung oder all das. In aller Regel verzögert sich das total oder es wird überhaupt einfach gar nicht gemacht. Es wird einfach irgendwie nicht gemacht. Und dann musste ich selber schon eben zu Mittel greifen, dass ich mich an die Kripo gewandt habe und oder ich selber herausgefunden habe, wie heißt der jeweilige Jugendliche, weil ich auch erleben musste, dass schulfremde Jugendliche sich einfach in die Klassen gesetzt haben. Das waren dann die Kumpels von unseren Schülern. Und den Unterricht zum Erliegen gebracht haben. Und dann war es mir, wurde mir nicht gesagt, es wurde dann mir zwar mitgeteilt, das ist nicht unser Schüler, ist es kein neuer Schüler wie das, was der mir dann aufgetischt hat, aber mir wurde nicht gesagt, von welcher Schule derjenige ist, wo ich dann gesagt habe, mein Gott nochmal, wenn der mir jetzt was antut oder so, das habe ich vor 10 Jahren erlebt, dass ich da einen Schüler, der sich in mein Unterricht reingedrängt hat, mir aufgetischt hat, er sei neu zum Halbjahr gekommen. Ich konnte das in dem Moment nicht überprüfen, weil die aus 4 oder 5 verschiedenen Klassen zusammengesetzt waren. Und ich suche den dann, entdecke den über die Namen der Schüler, die in dem Kurs waren, entdecke den und sehe, der posiert mit Kriegswaffen, der posiert mit Kalaschnikows. Und der dann ja weiß, wie er mich erreichen kann. Und wo ich dann auch feststelle, dass er 3, 4 Tage hintereinander in unserer Schule war und jeweils das gemacht hat, was er mit mir gemacht hat. Der war donnerstags da in der Schule, hat mehrfach den Unterricht gestört. Er war freitags in der Schule, hat den Unterricht von Kollegen gestört. Ich habe ja dann ihn gefunden und sein Profil und die Fotos. Und er war bei mir. Und montags nachmittags habe ich den dann gestoppt, wo der ganz klar weiß, wo er mich wieder antreffen kann. Ein 15-jähriger, kräftiger Junge, der nach meinem Eindruck auch Baller Baller ist und mit Waffen posiert. Und dann wurde mir nicht gesagt, wie der in echt heißt. Und wo ich dann gesagt habe, verdammt nochmal, dann informiere ich jetzt die Kripo. Ich finde das gefährlich. Und da macht sich auch eine Schulleitung das zu leicht, wenn sie das plötzlich, wenn sie das einfach als individuelles Problem von uns betroffenen Lehrkräften sieht. Da muss sie einfach handeln. Und ich finde, es muss auch das gesamte Kollegium dann informiert werden. Das passiert auch nicht. Es wird unter der Decke gehalten. Man will die Kollegen nicht beunruhigen. Und wenn ich das dann angesprochen habe, wurde mir dann auch gesagt, ich würde das Kollegium beunruhigen. Also wenn ich auch andere Dinge mitgeteilt habe, wenn ich gesagt habe, mit diesem Auto, mit dem diese Jugendlichen da rumfahren, fahren Salafisten rum mit langen Bärten, das ist dasselbe Kennzeichen. Ja, das ist ganz bedrohlich, ganz gefährlich. Da wurde nicht gesagt, danke, dass du das gesagt hast, was können wir tun, können wir zusammensetzen, sondern ich musste mich rechtfertigen. Es hat Beschwerden gegeben von der Schulleitung über mich, oder ich musste mich ständig zu irgendwelchen Gesprächen einfinden, wo meine Expertise, die ja nachweislich da ist, nicht genutzt wurde, sondern es ging jeweils immer nur darum, dass ich den Mund halte und diese Probleme nicht anspreche. Und das, ja, ich finde, das ist ein Armutszeugnis für Schulen. Das ist nicht nur an der Schule, an der ich da unterrichtet habe, ich bin da nicht mehr, bin anderswo, sondern das ist, ich habe das von anderen Kolleginnen auch gehört. Die sprechen nur nicht so offen drüber. Ich spreche drüber, mit Namen, mit Gesicht. Und das mache ich seit Jahren. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das mache ich seit 10 Jahren spreche ich darüber.
Jetzt muss ich mal fragen, wo kommt denn ja, ich muss ja schon fast sagen, diese Lust am Angriff auf die Lehrkräfte, diese Ablehnung, dieser Hass, wie auch immer man es nennen will, wo kommt das her? Und vor allem, was kann man, abgesehen jetzt von Strafanzeigen, was kann man denn dagegen unternehmen?
Ja, Sie stellen mir ja ganz große Fragen, über die man Bücher schreiben kann. Ich hätte auch verschiedene Antworten natürlich dazu. Also einmal erleben wir ja auch so eine absolut enthemmte Gewalt und Verachtung gegenüber allem, was bei uns Grenzen aufzeigt und dafür da ist, dass Regeln eingehalten werden. Das sind Ordnungskräfte, das sind ist Polizei, das sind ja Menschen, die, sagen wir mal, im öffentlichen Personennahverkehr eben auch für die Ordnung sorgen, die dafür sorgen, dass man mit einer Fahrkarte unterwegs ist. Lehrkräfte, die nicht nur Bildung vermitteln, sondern die eben dann auch sagen, so musst du dich verhalten, um im Leben erfolgreich zu sein, um mit einem Team klarzukommen. Das sind die Regeln, die gelten. Und es kann nicht jeder einfach das machen, was er will, oder was sie will. Das geht nicht. Ja, wir sind soziale Wesen, wir müssen uns aufeinander einlassen und da gelten Regeln. Das würde beim Sport, sieht das jeder ein. Und da sieht auch jeder ein, was ein Foul ist. Und dann fragt man sich, wieso wird das nicht eingesehen im ganz normalen Alltag, beim Betreten irgendwie eines Lokals, einer Disco? Warum sieht man das nicht ein beim Betreten von Geschäften? Warum lehnt man all das ab, wenn man eine Schule besucht und denkt, man kann sich da benehmen wie, ich weiß nicht, wie eine offene Hose, altmodischer Ausdruck, man kann sich da benehmen, also wie der hinterletzte Irre und alle Regeln außer Kraft setzen. So, ich denke, dass wir es auch zunehmend mit Eltern zu tun haben, die ganz offensichtlich mit Erziehung komplett überfordert sind. Jetzt regiert man natürlich nicht in so eine Familie hinein. Es sei denn, es sind wirkliche Problemfälle, wenn es um Kindswohlgefährdung geht. Das wird aber ganz spät oft erst festgestellt, dass da ein Kind wirklich in seinem Kindswohl, in seinem Leben, auch Überleben gefährdet ist. Sagen wir mal, es wird nicht hinreichend ernährt, es magert ab. Oder sonst wie. Es zeigt psychische Auffälligkeiten. Es wird gequält. Es wird vielleicht auch sexuell missbraucht oder all diese Dinge, dass da also verstörende Vorkommnisse sind in einer Familie. Aber es geht ja kein Jugendamt in eine Familie rein, wenn die Kinder sozusagen komplett respektlos sind und in der Schule fortlaufend, sagen wir mal, die Toiletten verstopfen oder sonst was oder andere Kinder beleidigen. Da sind die komplett überfordert. Auch so ein Jugend die Jugendämter sind ja auch überfordert. Man hat es eben in den Fällen gesehen, als es da um den sexuellen Missbrauch in Lüchte, das ist ja auch im Kreis Lippe, ja, in der Gemeinde Lüchte ging. Also was für ein Komplettversagen der Jugendämter da stattgefunden hat. Wo man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und wir müssen davon ausgehen, dass in jeder Klasse statistisch gesehen mindestens 1 bis 3 Kinder sind, ja, die zu Hause misshandelt werden oder auch sogar sexuell missbraucht werden. Und ja, und wir brauchten noch massiv Fachpersonal, nicht nur mehr Lehrkräfte, sondern jede Menge Fachpersonal an den Schulen, weil die Schulen ja auch so eine kleine Welt sind. Da bräuchten wir Schulsozialarbeiterinnen, Sonderschulpädagogen, was ich eben aufgezählt habe. Wir bräuchten auch Menschen, die psychologisch geschult sind. Wir bräuchten, eigentlich bräuchten wir auch dort Sicherheitspersonal, weil die Gewalt exorbitant gestiegen ist. Ja, das müsste wirklich einfach klar sein, dass wir auch vermitteln, was Recht und Gesetz bedeutet, worauf sich ja viele beziehen. Deswegen ist Deutschland ja auch als Zufluchtsland so beliebt. Deswegen wollen ja ganz viele Migranten, ganz viele Geflüchtete wollten nach Deutschland, weil sie denken, sie können hier sicher leben, hier, weil hier Recht und Gesetz gelten. Und dann sind aber es sind es aber manchmal dieselben Leute, die unbedingt nach Deutschland wollten. Unbedingt nach Deutschland. Deutschland war das Ziel, und haben sich irgendwie durchgeschlagen, Pässe weggeworfen, so, damit nicht klar ist, dass sie ganz unberechtigt vielleicht in Deutschland leben. Und dann brechen sie jegliche Regel, brechen jegliches Gesetz. Und wenn wir dann noch eine Jugendkultur, eine Musikkultur haben, die genau das feiert, nämlich diese aggressive, antisemitische, frauenfeindliche Rap-Kultur. Wo es darum geht, dass die Männer mehrere Frauen an der Hand haben, dass jede Frau eine Hure ist, käuflich ist, der letzte Dreck ist, dass jeder Kerl da mehrere Frauen hat, dass Frauen sozusagen als, es gibt so Ausdrücke, die einfach so absolut menschenverachtend sind, Fickvieh, ja, Fickvieh sind, also ich drücke mich nie so aus, ich muss ich mal hier gerade zurechtrücken, aber so wird gesprochen und ich dann auf Kinder treffe, die all diese üblen Gangster-Rapper, diese schrecklichen Texte da kennen, auswendig kennen vielleicht auch, aber nicht ein einziges Gedicht und keine Märchenfigur und keine Märchen kennen, aber das kennen sie und die sind in der 5. Klasse und drücken sich auf so eine Art und Weise aus. Also das kommt ja nicht von der Schule, das wird in die Schule reingetragen. Und es wird an der Schule vielleicht geduldet, weil man überfordert ist. So, aber es kommt nicht von uns Lehrkräften. Wir vermitteln das nicht, sondern es wird in die Schule reingetragen. Und da müssen wir alle also zusammenhalten und uns zusammensetzen. Und das genau passiert ja gar nicht. Und wir müssen offen darüber sprechen, in welcher Situation die Schulen sich befinden. Ohne den Konkurrenzgedanken zwischen den Schulen sozusagen, also diese permanente Konkurrenz, die zum Beispiel zwischen Gymnasien und den Gesamtschulen besteht, die zwischen Gesamtschulen und den Realschulen besteht, diese permanente Konkurrenz, das kann nicht handlungsleitend sein, sondern diese Probleme gibt es überall. Aber natürlich gibt es sie hauptsächlich an Hauptschulen, die es ja kaum noch gibt, und dann ganz, ganz massiv an Gesamtschulen, weil die Gesamtschulen mittlerweile leider, leider, ich muss es so sagen, als Mitglied der GGG, was bedeutet gemeinnützige Gesellschaft der Gesamtschule, und das seit Jahrzehnten, die Gesamtschulen haben mittlerweile den Ruf, eine Restschule, eine Resterampe zu sein. Und das finde ich ganz dramatisch.
Also wir haben es mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun, wir haben es mit einer massiven Verrohung zu tun, wir haben es mit einer, ja, wie soll ich das sagen, so einer Mischung aus Gangster- und Pornokultur irgendwie zu tun, die da Einzug hält mittlerweile. Gehen wir aber mal, um diesen Gewaltpunkt langsam ein bisschen abzuschließen. Legen wir mal den Fokus weg von den Lehrkräften, gucken wir uns mal die Schüler an. Wir haben schon gesagt, die Schüler sind genauso Opfer von Gewalt im Klassenraum, an der Schule. Und Sie haben schon gesagt, da wird auch gerne gefilmt. Also so ein Demütigungsfaktor, der kommt noch mit oben dazu. Was können denn Schüler überhaupt machen, die da Opfer von Gewalt werden? Ob sie jetzt körperlicher Art ist, ob sie jetzt psychischer Natur ist, ob Cybermobbing ist. Was können die machen? An wen können die sich wenden?
Man muss natürlich Schülerinnen und Schülerinnen vermitteln, das muss auch Gegenstand von dem regulären Unterricht sein, bevor ein solcher Fall eingetreten ist, dass sie sich eben an uns als Lehrkräfte jederzeit wenden können. Das muss vollkommen klar sein. Und wenn eine massive Störung in einer Lerngruppe ist, also dass da wirklich Prügeleien stattfinden oder Diebstahl ist oder Cybermobbing oder sonst wie, dann muss das auch Vorrang haben. Das muss geklärt werden. Wenn Kinder da sind, die mit Angst in die Schule kommen oder aus Angst die Schule gar nicht mehr besuchen, die gibt es ja auch, dann muss das einfach bearbeitet werden. Das ist absolut wichtig. Und wenn man das selber nicht kann, wenn man die Ausbildung nicht hat, weil man sich überfordert sieht, weil die Gruppe zu groß ist, muss man sich Hilfe holen. Und da gibt es auch Hilfe. Es gibt auch wirklich Fachleute, die sich damit auskennen. Kürzlich hatte ich noch mit so einer Gruppierung zu tun. Da war ich wirklich sehr überzeugt davon, dass die fand ich ganz klasse. Wir haben dann stundenlang auch telefoniert. Die haben sich auch an mich gewandt. Die sind bundesweit tätig. Die heißen Helden e.V. Also ist ein bisschen merkwürdiger Name. Helden, also eingetragener Verein. Helden e.V. Und die arbeiten auch gerade eben mit Jungen, die sich ganz und gar nicht an Regeln halten. Aber im Prinzip wirkt das ja, ist das ja wichtig für die gesamte Klasse. Und das ist nicht so ein Ansatz, zum Beispiel wie No Blame Approach, niemand soll beschämt werden und so weiter. Das sind teils Ansätze, da die werden den Opfern überhaupt gar nicht gerecht. Da versucht man die Täter zu verstehen, irgendwie so anstatt den Tätern, die die Gewalt verüben, aggressiv verüben, weil sie daraus irgendwas ziehen, wo dann versucht wird, allen Verstehen zu begegnen und die Opfer sind weiterhin irgendwie ins Knie gekniffen. Also das ist einfach nicht richtig, sondern da braucht man also eine Pädagogik, die ganz klar konfrontativ sagt, hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Und wenn du dich an diese Regeln nicht hältst, wie im Sport, ja, dann fliegst du raus aus der Klasse, aus dem Klassenraum, sagen wir mal erstmal. Viele Schulen haben ja so Trainingsräume. So, und dann muss aber dieser Ablauf, der in diesen sogenannten Trainingsräumen, also ein Auszeitraum quasi, der da festgelegt ist, der muss auch eingehalten werden. Und das wird vielfach nicht. Ich höre immer wieder, dann sind da Kinder, Jugendliche, gibt es da, die in einem Schulhalbjahr nicht nur 6, 7, 8, 9 Mal da drin waren, da müssten die schon eigentlich von der Schule geflogen sein, wenn das so häufig ist, sondern die sind schon zum 12., zum 20. Mal da drin und verhöhnen das, die Schule, die verhöhnen die Lehrer, die verhöhnen das gesamte System. Das kann natürlich nur passieren, wenn die Eltern einfach nicht kommen, wenn die Eltern nicht präsent sind. Da würde man sagen, was soll man denn da tun? Okay, Jugendamt. Ja, also dann muss man dem Jugendamt auf die Füße treten, muss sagen, die Eltern kümmern sich nicht um die Kinder, sie sind gar nicht erreichbar. Ja, und wenn ein Kind nicht zu beschulen ist, wenn da permanenter Ärger ist, dann würde ich mich weigern, das Kind weiter zu unterrichten. Dann würde ich sagen, so, jetzt kommen die Eltern, holen das Kind ab. Jetzt. Wenn die nicht erreichbar sind, kann man auch die Polizei informieren. Das kann man. Da habe ich mich mal erkundigt. Ja, manchmal verleugnen sich Eltern, die geben falsche Telefonnummern an. Die sind manchmal auch verzweifelt und froh, dass das Kind nicht zu Hause hockt und irgendwie das Sofa in Brand steckt oder irgendwas. Aber da muss einfach gehandelt werden. Und da müssen wir eine Offenheit dann auch dafür haben. Wir müssen eine Offenheit für diese Themen haben und müssen uns da intensiv damit befassen. Ich glaube, ich habe jetzt den Fokus irgendwie so ein bisschen verlassen. Bringen Sie mich mal wieder auf den Fokus zurück,
Alles
bitte.
gut, es wäre nämlich eh die nächste Frage gewesen, was denn eigentlich mit den Bullies, den Quälern, den Tätern passiert, wenn so ein Opfer, wenn ein Schüler, wenn eine Schülerin den Ball ins Rollen gebracht hat, sich anvertraut hat, die Schule informiert ist. Und dann ist die Frage natürlich, was passiert dann mit dem Täter?
Ja, einmal muss man unbedingt Opferschutz leisten. Also diejenigen, die sich dann überhaupt trauen, sich anzuvertrauen. Das sind ja die wenigsten. Da muss ich noch einen Satz zu verlieren. Ich habe es immer wieder festgestellt, dass mir Kinder und Jugendliche, also gerade oft auch Mädchen, zum allerersten Mal mitgeteilt haben, was sie für ein Martyrium mitmachen. Also wie sie gedemütigt, wie sie gequält werden. Die haben das nicht mal den Sozialarbeiterinnen gesagt. Vielfach war es so, dass sie nicht wollten, dass die Eltern das erfahren, weil sie den Eindruck hatten, die Eltern würden das glauben, was ihnen nachgesagt wird, dass sie, sagen wir mal, weiß ich noch, von so einem jesidischen Mädchen da hat, ein auch jesidischer Junge, hat behauptet, sie würde ihm, die war im 11. Jahrgang, sie würde ihm ständig Sex anbieten. Unglaublich, unglaublich. Die traute sich kaum noch in die Schule und wurde auch von anderen Mädchen verhöhnt. Dann habe ich die angesprochen, habe mit einer Sozialarbeiterin gesprochen, dann hat die Sozialarbeiterin gesagt, mein Gott, die soll den anzeigen. Die Sozialarbeiterin war selber in dem Fall auch kurdisch-jesidisch, die soll den unbedingt anzeigen. Dann habe ich ihr das gesagt, sie hatte sich an mich gewandt. Dann hat sie gesagt, nein, mein Vater könnte das glauben. Ja, also auf keinen Fall, ich kann das nicht anzeigen, der könnte glauben, dass ich das wirklich tue. Das war sowas von vollständig absurd. Von vollständig absurd. Dann habe ich mir den Jungen vorgeknöpft, den habe ich mir mal unter vier Augen vorgeknöpft und habe ihm gesagt, dass ich dem so einen Stress machen würde, wenn das nicht aufhören würde und wenn ich nochmal irgendwas hören würde. Und ich glaube, das war wirkungsvoll. Und habe auch gesagt, dann zeige ich dich an. Ja, das geht überhaupt gar nicht. Musste also sozusagen die Eltern übergehen, weil das Mädchen Angst hatte, dass die Eltern das selber glauben könnten. Das ist ja wirklich absolut schlimm. So, also da, einmal, wir haben es. Dass Opfer ein Schimpfwort geworden ist, ey du Opfer, haben Sie sicherlich ja auch schon gehört. Opfer werden verhöhnt, man hat gar kein Mitleid mehr, man verhöhnt die Opfer, man filmt die Opfer. Und die Täter werden bewundert. Wir haben eine absolut opferfeindliche Sprache, das habe ich gerade angesprochen. Und wir haben eine Täter, wie soll ich es denn nennen? Täterinteressierte Wahrnehmungskultur. Man interessiert sich für den Täter. Warum hat er das wohl gemacht? Hatte der eine schwere Kindheit? Wie kann man ihm helfen? Und so weiter. Er muss eine Therapie haben, etc. Natürlich muss so jemand, den kann man nicht einfach in den Knast packen. Was passiert? Im Knast wird es ja meistens noch schlimmer. Der bräuchte eine Therapie. Ja, aber das steht eigentlich erstmal hinten an. Ich finde, Opfer brauchen Schutz und brauchen eine Therapie. Wenn wir geringe Mittel haben, muss man sich erstmal um Opfer und um Opferschutz und um Opferentschädigung kümmern. Ja, ich bin selbst Opfer geworden. Ich lasse mich nicht zum Opfer machen, aber ich bin massiv bedroht, ich bin massiv beleidigt worden und so weiter. Ich habe keine Gerechtigkeit erfahren, bin vor Gericht von einer patzigen Richterin auch noch runtergeputzt worden und habe dann gedacht, mein Gott, nochmal, Mann, wenn mir jemand was antut, dann steht die doof da. So, das zum einen. Aber was die Schule machen kann. Natürlich kann die Schule, ist kein Ersatzelternhaus. Das ist ein Spruch von Dorothee Feller, ist die Schulministerin in NRW. Kann ich vollkommen zustimmen. Und da muss man Eltern auch manchmal auf die Pelle rücken, muss sagen, so, ihr müsst euch um euren Sohn, eure Tochter, ihr müsst euch kümmern. Da geht es nicht nur darum, dass sie überhaupt zur Schule kommen. Nicht nur darum, sondern dass sie nicht Gesetze übertreten, sich an Regeln halten. Ja, und dann muss die Schule aber die hoffentlich eingeführten Sanktionssysteme auch umsetzen und auch durchsetzen. Und das würde auch jeder sagen. Das müssen wir auch in Bezug auf unsere Justiz sagen. Ich glaube, ich habe kürzlich noch gehört, es gibt 900.000 Strafverfahren, die nicht verfolgt werden, weil die Justiz vollständig überlastet ist. Ja, wo auch irgendwie Verfahren eingestellt werden, weil wir eine komplett überlastete Justiz haben. Wir haben auch komplett überlastete Justizvollzugsanstalten, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Wir haben überlastete Jugendämter. All das, was wichtig ist. Ja, da fehlen Mittel, da fehlt Personal, und es fehlt auch Einsicht, da zu sagen, stopp, wir müssen jetzt handeln. Da muss Geld rein, und die Politik muss sich darum kümmern. Ja, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dann diese Sanktionssysteme dann auch in Anwendung zu bringen. Und da habe ich häufig erlebt, dass das nicht mehr gemacht wird. Weil wenn ein System insgesamt überfordert ist, und das sind diese Brennpunktschulen, die sind ja Brennpunktschulen, weil sie überfordert sind, weil die Schutzmechanismen, die verschiedenen Bremssysteme in keiner Weise mehr reichen. Deswegen sagt man ja, Brennpunkt, ja, da brennt es bereits, es brennt. Es kokelt nicht, es brennt schon richtig. Und da muss man doch wirklich handeln. Und wenn dann dort diejenigen, die über diese Probleme sprechen, ich bin ja so jemand, und da bin ich deutschlandweit eine von ganz wenigen, die das offensichtlich tut. Ich höre es ja immer wieder, weil ich unheimlich viel von Medien angesprochen werde, und die dann froh sind, dass sie eine Lehrkraft finden, die sich traut, mit Namen und Gesicht sich dazu zu äußern. Wenn es dann aber darauf hinausläuft, dass man so jemand wie mich als Störquelle sieht, sie schadet dem Ruf der Schule, sie macht andere Kolleginnen und Kollegen schlecht. Wenn ich sage, das ist ja gar nicht böse gemeint, dass Kollegen, Kolleginnen wirklich am Ende mit ihrer Kraft sind. Das bin ich ja teilweise auch. Damit mache ich keine Kollegen schlecht. Im Gegenteil, ich zeige, wie hoch der Pegel steht, ja, und wann wir wirklich untergehen. Das zeige ich und sage, wir müssen handeln. Und wenn dann aber Solidarität fehlt, weil Lehrkräfte Angst vorm Dienstherrn haben, das habe ich jetzt kürzlich nochmal wieder gehört, massive Angst vorm Dienstherrn, massive Angst davor, sanktioniert zu werden, die Befürchtung, dass man einen miesen Stundenplan bekommt, als Strafe dafür, dass man öffentlich über Probleme spricht. So, dann werden solche Personen wie ich, dann zieht man uns hier ja, den Boden unter den Füßen fest. Und das kann auch dann dazu führen, dass man, dass auch so jemand wie ich, die ich ja gerne Lehrerin bin, und ich halte mich auch für eine starke Persönlichkeit, immerhin habe ich 15 Jahre an der Brennpunktschule, an einer ganz, ja, schlimmen Brennpunktschule gut ausgehalten und auch gute Abschlüsse vermittelt, dann führt das dazu, dass so jemand wie ich dann auch schon mal desillusioniert ist und denkt, die Gesamtschulen sind am Ende. Also, oder, dass ich dann denke, die Gesamtschulen sind eine Mogelpackung. Wir sind doch gar keine Gesamtschulen mehr. Wir haben doch gar nicht mehr diese Mischung, sondern wir haben doch nur noch Probleme. Wir haben doch nur noch Kinder, die eine Hauptschulempfehlung haben. Ach, die Empfehlung ist eigentlich auch wurscht. Aber wir haben nur noch Kinder, die ganz, ganz große Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben. Und wer große Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hat, der wird definitiv, in 95% aller Fälle im Leben schwer haben, weil nicht alle sind so schön und können so toll singen, dass sie irgendwie Millionen verdienen, sondern es sind ganz normale Menschen und sie müssen lesen und schreiben können.
Kommen wir zu einem anderen Problem, Frau Ebel. Das ist der radikale Islam, der Einzug in die Klassenzimmer hält. Bevor wir darüber reden, ob einem das und wann einem das als Lehrkraft auffällt, müssen wir mal an den Anfang zurückgehen. Wo und wie radikalisieren sich die Schüler eigentlich?
Also viele sprechen ja davon, dass als gäbe es so eine Turboradikalisierung, als würden die Schüler und Schülerinnen, Heranwachsende, einfach nur so über das Internet radikalisieren. Natürlich spielt das Internet, die sozialen Medien spielen so Kanäle wie TikTok und die maximale Präsenz von Hasspredigern, islamistischen Hasspredigern, spielt eine riesige Rolle, aber darin erschöpft sich das nicht. Würde man das annehmen, sind auch alle fein raus aus dem Schneider. Wenn man sagt, das ist irgendwo weit weg im Internet, wir können nichts tun, ja, dann muss man ja auch gar nicht handeln. Dann muss man ja auch nicht gucken, was passiert vor Ort, was passiert in Elternhäusern. Kommen diese Gedanken, kommt, 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 kommt diese, kommt dieses Gedanken Material, kommt kommen diese Hassparolen, kommen die vielleicht von zu Hause und es wird täglich genährt, es wird täglich die Frauenverachtung genährt, es wird täglich unterstützt, dass man die eigene Religion, also den Islam sozusagen als überlegen gegenüber allen anderen empfindet und meint, man müsse missionieren oder die, die nicht glauben wollen, die nicht in dieser Richtung glauben wollen, also diese radikale Ausprägung des Islams verfolgen wollen, die müsse man bestrafen, weil sie Ungläubige sind, weil sie Teufelsanbeter sind. Das sagen ja reaktionäre Muslime und Islamisten sagen das ja über die Jesiden, Teufelsanbeter seien die. Ne? Und Juden werden natürlich auch absolut gehasst und verachtet und man kämpft gegen Israel und ich weiß nicht, verteufelt Israel und dämonisiert Israel und so weiter. Da müsste man also schauen, kommt das irgendwie vom Elternhaus her? Ich finde, das muss man machen. Dann sollte man aber auch nochmal schauen, wo bewegen sich denn diese Kinder und Jugendlichen? Gehen die in die Moschee? Was sind das für Moscheen, die vor Ort sind? Also ich unterrichte ja oder habe eine 15 Jahre eben in der Stadt Herford unterrichtet, unweit von Bielefeld, 14 Kilometer von Bielefeld entfernt. In Bielefeld wohne ich, Gott sei Dank wohne ich in Herford. Und Herford ist eine Islamistenhochburg. Seit 2001 lebt dort ein tschetschenischer Gefährder, der hat den offiziellen Gefährderstatus seit O-Punkt. Seit 2001, er kann nicht abgeschoben werden, der ist ein geduldeter Flüchtling. Ja, er steht seit, das sind ja jetzt 23 Jahre, steht er in Verdacht, junge Leute zu radikalisieren und an den IS zu verkaufen. Es geht da regelrecht um, wie bei Fußballer, mit denen gehandelt wird. Es geht, daran verdient er. 5.000 pro Nase wurde mal gesagt. Ich habe den ständig gesehen. Der rennt da völlig frei rum. Der rennt dort, rennt in diese arabische Asala-Moschee, die der Verfassungsschutz angeblich beobachtet, observiert. Und ich hatte auch relativ früh mit Staatsschutz zu tun, weil ich vor 10 Jahren selber auf dieses Problem gestoßen bin und komplett entsetzt war, was in dieser Stadt sich abspielte. Ich hatte von Islamismus auch keine Ahnung. Mein Thema war Rassismus und habe dann aber festgestellt, hier sind jede Menge Moscheen und sie sind in unterschiedlicher Art und Weise sind sie absolut suspekt. Es ist die DITIB-Moschee da zum einen, da war 2018, wurde der Fall bekannt der Kinderradikalisierung, wo 20 4- bis 7-jährige Jungen auf die Bühne gestellt wurden und haben dann Märtyrer gespielt und haben am Ende dieser Inszenierung mit Kampf in Kampfuniformen und Waffenattrappen und Musik und Kampf gebrüllt. Also haben Krieg gegen die Kurden gespielt und haben am Ende als Leichen, also als Märtyrer für Erdogan unter der roten Türkei-Flagge gelegen. Das war bundesweit Thema. Ich war auch im Fernsehen dazu. Ich war in allen möglichen Zeitungen dazu. Dann hat dieses Milieu, diese Kreise haben sich natürlich mich erstmal vorgeknöpft und ein Jahr später muss ich büßen. Ja, die gehen gegen so jemand wie mich natürlich vor. Man kriegt dann irgendwelche Anzeigen und was weiß ich was, haltlose Lügen. Nein, das. Also das ist DITIB. Dann gibt es Milli Görüş. Mit 365 Moscheen in Deutschland, also DITIB ist ja der größte Moscheeverein mit etwa 1.000 Moscheen. Auf Nordrhein-Westfalen bezogen kann ich eine Zahl nennen, das habe ich jetzt die Tage nochmal nachgelesen. Da ging es um 114 Moscheen in Nordrhein-Westfalen, die als salafistisch gesteuert angesehen werden. 114 Moscheen. Wenn ich gefragt werde, ich werde das häufiger mal gefragt, welche Moschee denn okay ist, wo liberale Imame sind. Also tut mir leid, ich kenne Saran Artes in Berlin, da bin ich auch schon gewesen. Ja, die kann ihre Moschee gar nicht mehr aufrechterhalten, weil die Morddrohungen bekommen. Sie brauchen ja ständig Polizeischutz. Ansonsten kenne ich keine liberale Moschee. Also ich kenne wirklich keine. Weder in Bielefeld, noch in Detmold, noch in Herford. Ich kenne keine einzige liberale Moschee, sondern ich habe in all diesen Moscheen und im Umfeld der Moscheen habe ich ständig das graue Wölfe-Symbol gesehen. Ich habe die Neigung zu Islamismus entdeckt. Das kann man einfach feststellen. Man braucht gar kein Türkisch, Arabisch, Kurdisch oder sonst was zu können. Das oder Bosnisch oder sonst wie. Es gibt ja auch bosnische Moscheen. Es gibt ja auch diese arabischen freien Moscheen. Man muss auch kein Tschetschenisch verstehen. Wir haben bei uns in der Gegend viele Tschetschenen. Das ist die, wenn die islamistisch sind, das ist die gefährlichste und härteste Gruppe. Sondern man kann das als deutsch einheimisch interessierter Mensch kann man das sofort feststellen. Ja, man kann sofort feststellen, dass da Islamismus am Werke ist. Und das wollte ich jetzt nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass das nur übers Internet läuft, sondern es gibt immer Strippenzieher vor Ort, die diese Kinder und Jugendlichen abholen. Und was die machen, also wie Nazis das früher gemacht haben und auch heutzutage machen. Man arbeitet mit Kindern und der Jugend. Ja, sozusagen, wer schon früh verstrahlt wird, ist dann irgendwann so ideologisiert, dass er gar nicht mehr davon ablassen kann, weil das auch eine Form von Sekte und von Gehirnwäsche ist. Und deswegen haben wir natürlich an Schulen, ob wir es wollen oder nicht, ob wir da ein Interesse dran haben oder nicht. Wir haben eine besondere Verantwortung. Und es ist auch völlig wurscht, ob ich eine Grundschullehrerin bin oder auch ob ich an einer Kita bin. Das geht ja in Kitas schon los. Es gibt ja islamische Kitas sozusagen. Ja, so ich muss da hinschauen. Ich habe eine Verantwortung. Ich bin der Demokratie und dem Grundgesetz verpflichtet. Und wenn ich da was feststelle, ist es wirklich meine verdammte Pflicht, das zu melden. Ich kann das ja auch inkognito tun. Das kann ich ja tun. Aber es kann nicht sein, dass ich wegschaue und hoffe, dass derjenige bald die Schule verlässt, dass sich andere drum kümmern oder sonst wie, sondern dann ist wirklich unsere Demokratie in Gefahr. Und das erleben wir. Genau das erleben wir jetzt. Wenn wir uns anschauen, wer bei den Kalifats-Demos auf Kundgebungen war, da in Hamburg. Ich bin selber da auch gewesen, also mit einer Gegenaktion. Das waren ganz junge Leute. Ja, ganz absolut junge Leute, die da absolut empfänglich dafür sind. Wer soll denn da zuständig sein, wenn nicht wir Lehrkräfte dafür zuständig sind? Aber wir brauchen doch dafür Fortbildung, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen mutige Schulleitungen, die suche ich immer noch. Die habe ich selten, selten gefunden. Ja, eine mutige Schulleiterin ist für mich die Silke Müller mit Wir verlieren unsere Kinder. Die habe ich häufig in den Medien gesehen. Ich habe natürlich auch alle Bücher, die man zu dem Thema haben kann. Aber ansonsten vermisse ich genau da die Verantwortung der Zuständigen. Und wir brauchen eine kompetente Polizei. Das habe ich auch erlebt, dass ich Anzeigen aufgegeben habe und da ich gedacht habe, ich bin hier im falschen Film. Das gibt's ja gar nicht. Es wird gar nicht ernst genommen. Da wurde ich beschwichtigt, weil es 14 Uhr an einem Freitag war. Es war in Herford bei einer Polizeiwache. Da wollte mich einer beschwichtigen. Da habe ich gesagt, wie heißen Sie? Wie heißt Ihr Vorgesetzter? Ich beschwere mich sofort. Und das ist wirklich unfassbar. Und ich habe jetzt wirklich schon extremes Durchhaltevermögen. Ich bin seit 10 Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Seit 10 Jahren. Und ich trete bundesweit auf. Und ich war auch in Kairo, am Goethe-Institut. Da habe ich auch einen Vortrag gehalten. Wir waren nach Florida mit meiner Initiative extrem dagegen, die ich vor 10 Jahren gegründet habe. Mit jungen Leuten sind wir auf 50 Bühnen gewesen. Ich habe wirklich schon eine enorme Widerstandskraft. Aber auch ich bin teilweise jetzt in diesen Tagen und insbesondere seit dem 7.10. manchmal richtig verzweifelt, weil ich denke, wo soll das hinführen? Es wird immer schlimmer. Und es ist auch wirklich aus meiner Sicht sehr fatal, dass wir eine Linke haben, eine politische Linke. Ich bin ja selbst links, Mitglied der Grünen, aber ich bin, verorte mich ja ideologisch links. Eine Linke haben, die das absolut verharmlost und die eine Art von Antirassismus mit unterstützt, Kontext Postcolonial Studies etc., eine Form von Antirassismus, wo jegliche Kritik an ungeregelter Migration oder am Islam als Rassismus angeprangert wird, als rechts. Also ich verwehre mich absolut dagegen, rechts zu sein. Ich bin nicht rechts. Aber ich werde als AfD-nah, ich bin Mitglied der Grünen, als AfD-nah werde ich dahingestellt. Man dichtet mir an, mit den Reichsbürgern zu sympathisieren. Also Linksextremisten sind für mich kein Deut besser als Rechtsextremisten. Kein Deut. Ja, ich lehne jeglichen Extremismus, lehne ich ab. Und da muss eine Schule, das ist die erste Aufgabe der Schule, unsere Werte zu vermitteln. Ja, dass Kinder sicher sind, dass jedes Leben sicher ist. Und wenn das nicht geschieht, dann kann man Physik und Musik und Chemie und Biologie und Deutsch und Geschichte, das kann man erstmal vom Tisch schieben, weil diese Regeln eingehalten werden müssen. Ansonsten ist Schule ein extrem gefährliches Pflaster, nicht nur für die betroffenen Kinder. Manche muss man ja auch vor sich selber schützen, sondern auch für uns Lehrkräfte, für das gesamte pädagogische und auch das Personal, das dort in der Mensa arbeitet, das als Reinigungskräfte dort tätig ist, für die Hausmeister und so weiter. Weil jedem von uns kann was angetan werden. Ich muss vielleicht nicht bemühen, dass Samuel Paty in Frankreich am 16.10. auf Grundlage von haltlosen Gerüchten von einer minderjährigen Schülerin sozusagen gejagt wurde und dann enthauptet wurde. Ja, so. Das muss man, vielleicht muss man ab und an daran erinnern. Und das war natürlich nur möglich durch den Missbrauch von digitalen Geräten, durch diese Verbreitung von haltlosen Lügen. Und ich erlebe auch diese Verbreitung von haltlosen
Frau Ebel,
Lügen.
wir müssen mal ganz kurz zurückkommen. Also, wir haben jetzt lang und breit darüber geredet, wie die jungen Leute sich da radikalisieren, wo es herkommt. Jetzt müssen wir mal, gehen wir zurück ins Klassenzimmer jetzt. Wie ist es denn als Lehrkraft? Merkt man dann relativ frühzeitig hier, da verändert sich was, da fällt einem was auf? Oder merkt man es erst, wenn es schon zu spät ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
Ich denke, jeder Fall ist natürlich noch mal wieder anders. Aber viel, wenn man mit den Schülern ganz gut in Kontakt ist, mit den Schülern auch so privat redet. Also ich habe das immer getan und die Schülerinnen waren auch häufig zugewandt. Also gerade wenn die so ein bisschen reifer sind, dann erfährt man da schon was. Man merkt das den Kindern auch irgendwie an, dass da was ist. Man muss auch manchmal einfach nur in der Pause in der Klasse bleiben. Das wollen die Schüler oftmals gar nicht. Die sagen dann, hey, sie sind ja immer noch in der Klasse. So, aber das bin ich manchmal, habe da noch was eingetragen und so. Und dann vergessen die irgendwann, dass man da ist. Und dann bekommt man dann auch schon mit, was da an Aggression, was da an Bedrohung ist und dass sie sofort anfangen, sich zu kloppen oder dass sie gegen irgendeinen davor gehen. Das bekommt man mit. Ja, aber die Fälle sind, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich. Also manche Fälle, erfahren dann schon durchaus Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, wenn man die hat. Da sollte man auch einen guten Draht zu den Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern haben, mit denen häufiger mal sprechen. Nicht, dass das so ganz getrennte Welten sind. Und man kann auch mit dem Mensa-Personal, das bekommt ja auch was mit, auch reden. Also wenn jemand abdriftet, also in den Islamismus, merkt, also die wollen das ja auch darstellen. Man merkt das. Also sie essen plötzlich kein Weingummi mehr, sie ernähren sich anders, orientieren sich an Haram und Halal und so weiter, fragen also intensiv nach, ist das irgendwie Schweinefleisch und so weiter, verzichten auf Süßigkeiten, die man vielleicht verteilt, was Kinder normalerweise nicht machen. Sie wollen vielleicht unbedingt fasten, das erleben wir immer mehr. Dass Kinder, die im fünften, sechsten Jahrgang sind, ja, am Ramadan teilnehmen. Kinder müssen überhaupt gar nicht fasten. Es steht nirgendwo. Das würden aufgeklärte islamische Gelehrte immer sagen. Also das gilt nicht für Kinder, es gilt nicht für Schwangere, nicht für Kranke und nicht für Menschen, die schwer arbeiten. Die müssen nicht fasten. Und wenn dann Kinder unbedingt fasten wollen, und genau das habe ich erlebt, und dann zunehmend, ja, dann sollte man schon stutzig werden. Ich habe es über Wochen erlebt, jetzt gerade auch in diesem und dem letzten Jahr, dass dann Kinder wochenlang nicht zum Sport gegangen sind während der Ramadanzeit und nicht zum Schwimmen, weil es ist ja total absurd. Beim Schwimmen könnte Wasser in den Mund kommen und sie dürfen ja nicht trinken. Das nicht essen ist gar nicht so das Schlimme, sondern das überhaupt nicht trinken ist das Schlimme. Dann hört man und erlebt man auch immer wieder, dass Kinder andere Kinder angehen und denen vorwerfen, dass sie nicht fasten. Das machen sie sogar mit welchen, die gar nicht fasten müssen, die gar keine Muslime sind. Also sie machen es manchmal mit alevitischen Kindern, die haben ganz andere Fastenrituale, also auch die Jesiden zum Beispiel fasten, aber sie haben ja nicht diesen Fastenmonat. Das haben sie alle überhaupt gar nicht. Dann verlangen diese, meistens ist es ja eine Minderheit, muslimischer Kinder und auch so strenggläubig muslimischer Kinder ist eine Minderheit. Wir reden ja nicht von Mehrheiten. Sie sind aber unheimlich laut, so wie also insgesamt reaktionäre Muslime auch in der Gesellschaft ja unheimlich laut sind. Das lernen die Kinder ja von den Eltern. Sie bemerken es eben über die Medien. Das sind die ganz lauten Stimmen. Sie verlangen dann, dass die anderen nicht essen. Die sollen nicht in ihrer Anwesenheit essen, anstatt dass sie dann sagen, wir gehen raus. Das habe ich immer wieder gehört, dass dann gesagt wird, hey, die essen, was für eine Frechheit, die essen. Verdammt nochmal, wir leben in einem in einem christlichen Abendland. Ich bin jetzt selber nicht religiös, ich bin atheistisch oder so. Hier muss man sich keiner Religion unterwerfen. So, aber ganz bestimmt auch nicht dem Islam unterwerfen. So viele Muslime haben wir gar nicht in Deutschland und vor allen Dingen auch gar nicht so viele streng lebende Muslime. Also man findet, also ich kann gar nicht verstehen, dass man das überhaupt nicht feststellen will und dass man sagt, ich habe gar nichts gemerkt. Man merkt das. Man merkt, dass man ein bisschen hinschaut. Man muss nur mit den Jugendlichen sprechen. Das merkt man. Und dann muss man auch handeln.
Stichwort Handeln. Was macht man dann als Lehrkraft? Was macht dann die Schule, wenn sie feststellt, hier findet ein Radikalisierungsprozess statt?
Ja, also ich würde erstmal also was die Schule machen sollte, sie sollte eben mit den verschiedenen Lehrkräften sprechen. Was sie für Wahrnehmungen haben, was sie für Erfahrungen haben, dann sich auch kundig machen. Also wenn man keine Expertise hat, dann sollte man sich Hilfe holen und sollte sich eben an Einrichtungen wenden, die dort auch was sagen können. Das sind nicht immer unbedingt die Bildungsbüros vor Ort, die es ja in den Kommunen gibt, die da angesiedelt sind im Rathaus. Da habe ich auch oft erlebt, dass sie absolut beschwichtigen, so wie Jugendämter auch manchmal beschwichtigen. So, da gibt es auch Experten, also die man sozusagen auch via Internet eben kontaktieren kann. Man kann auch gut was nachlesen. Also da würde ich immer zusehen, dass das also wirklich auch Menschen sind, Experten, Expertinnen sind, die das auch, die es ernst nehmen und nicht die vielen, die da plötzlich unterwegs sind und sich als Experten nicht nur für Rechtsextremismus ausweisen, sondern weil es Gelder gibt, weil sie sozusagen ein weiteres Geschäftsfeld aufmachen, auch für Islamismus sich zuständig erklären und dann die grundlegenden Informationen gar nicht haben. Das habe ich auch mal wieder erlebt, dass die Präventionsarbeit und die Aufklärungsarbeit ja überhaupt nicht das Geld wert sind, was sie sozusagen an Steuerzahlmitteln verbraten und verbrauchen. Ja, dann haben wir natürlich eine Polizei und wir haben eben auch den Staatsschutz. Also in den Fällen, wo es um Islamismus geht, das ist staatsgefährdend, die Verbreitung des Kalifatsgedanken und der Scharia als überlegen dem Grundgesetz, als mehr geltend als im Grundgesetz, das ist verfassungsfeindlich. Also auch die Volksverhetzung, die da vielfach dann auch verbreitet wird, ob es gegenüber kurdischen Menschen ist oder gegenüber jüdischen Menschen oder jesidischen Menschen oder auch christlichen Menschen oder auch Deutsch-Einheimischen, so dass ich bin Deutsch-Einheimisch. Das ist, wenn das also eine Verhetzung ist, ein Hassaufrufe sind, ist das sozusagen ein Fall für den Staatsschutz. Und da sollte man dann auch einen dringlichen Termin ausmachen. Ich bin mehrfach beim Staatsschutz gewesen. Man kann da auch Pecher, man kann da auch Menschen geraten, die da noch nicht so sehr drin sind, habe ich auch erlebt. Oder es kann auch ein Freitagnachmittag sein, wo die auch Feierabend haben wollen und einen vielleicht auch abwimmeln. Die sind auch überlastet, absolut. So. Und man kann auch den Verfassungsschutz informieren. Und der Verfassungsschutz, also der bekommt Informationen raus. Ich hatte selber auch Kontakt mehrfach mit dem Verfassungsschutz, was ich gar nicht gedacht hätte. Als alte Linke hätte ich habe früher gedacht, ich würde in der Schule nicht eingestellt werden. Es gab ja mal den radikalen Erlass. Ich war nie so radikal, aber wir hatten trotzdem als Linke hatten wir immer Angst davor, wir bekommen keinen Job als Lehrkraft. Nicht mal bei der Bahn, die war ja auch mal Staatsunternehmen. Aber ich finde es wichtig, dass es eben den Verfassungsschutz gibt und ich kenne da auch Personal und ja, ich kannte auch den Verfassungsschutzleiter Burkhard Freier, den ich als einen guten Mann angesehen habe, ist leider in Rente gegangen. So, da kann man also diese Meldung auch hingeben und die leuchten das Umfeld auch aus. Und die kriegen das raus. Das sagen die dann, sie bekommen dann die Informationen. Für mich ist es manchmal sehr schwer, das zu ermitteln, aber ich habe etliche Islamisten, muss ich wirklich sagen, enttarnt und habe das an die Presse gegeben. Also Presse ist auch immer eine gute Adresse, wenn irgendwas nicht vorwärts gehen soll, sich an die Presse wenden. Das muss man gar nicht mit Namen machen, so wie ich das mache, sondern das kann man auch durchaus, ja, es gibt Quellenschutz an die Presse geben, wenn nichts vorangeht. Da bin ich unbedingt dafür, das zu tun. Auf keinen Fall verschweigen, dann duldet man das und macht sich mitschuldig. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt beantwortet.
Auf jeden
Sonst frage ich
Fall,
nochmal nach.
auf jeden Fall. Wir haben jetzt mehrmals schon den Migrationshintergrund der Schüler angesprochen. Der Deutsche Lehrerverband hat sich im Laufe der Jahre öfters mal zu Wort gemeldet, hat zum Beispiel gesagt, dass es ab einem Migrantenanteil von ungefähr 35% in Schulklassen problematisch wird, was das Leistungsniveau angeht. Hat darum auch schon mal Quoten ins Spiel gebracht an Schulen, also Obergrenzen auf gut Deutsch, was den Migrationsanteil angeht, den Migrantenanteil. Wie nehmen Sie sowas wahr? Was halten Sie davon?
Ja, ich habe das selber vertreten. Im letzten Herbst habe ich selber gesagt, nicht mehr als 35% Migranten an einer Schule oder in einer Klasse. Wurde mir natürlich sofort Rassismus vorgeworfen. Aber ich halte das für absolut plausibel, ist doch vollkommen logisch. Es kann doch nicht sein, dass wir Schulen haben, wo 85, 90, 95% migrantischer Kinder sind. Wir reden ja jetzt ja auch nicht von Kindern, die irgendwie aus Griechenland, aus Frankreich, aus Polen oder sonst wie kommen, sondern wir reden ja von, wenn ich das so anspreche, meine ich ja Kinder und Jugendliche, die aus Kriegs- und Krisengebieten kommen, wo die Eltern kein Deutsch sprechen, wo vielfach sogar Analphabetismus ist. Das erleben wir ja bei kurdischen Menschen. 90 Jahre lang ist das Kurdische in der Türkei zum Beispiel verboten worden. Es durfte nicht gesprochen werden. Kein Wunder, dass sie Analphabeten sind. Ja, ist eine derartige Belastung, wo ja dann die Eltern teilweise auch gar nicht mehr mitbekommen, was ihre Kinder, die sich auf Deutsch kommen, die unterhalten, die kommunizieren auf Deutsch. Ja, so ist nicht das Problem, dass sie irgendwie da Kurdisch-Arabisch auf dem Schulhof sprechen. Die sprechen Deutsch, ja, weil es ist ja schon gemischt eben, aber sie sprechen Deutsch. Aber die Eltern verstehen ihre Kinder nicht. Die kriegen nicht mit, was die mit dem Handy machen und so weiter und so fort. Ja, und da ist ein absolutes Missverhältnis, wenn am Gymnasium 5% solcher Kinder sind und dann an anderen Schulen 95%, 80%, 70%. Und wenn man dann sagt, das ist ein richtig revolutionärer Gedanke, wenn man dann sagt, an jeder Schule nicht mehr als 35%, können auch weniger sein, aber nicht mehr als 35%. Das ist doch absolut plausibel, finde ich. Das würde ich auch für Wohngebiete sagen. Wir haben diese Segregation, die haben wir ja auch in anderen Gebieten. Wir haben ja Wohngebiete, da leben ja, da leben dann, sagen wir mal, nur Russen, ja, sozusagen ganze Straßenzüge, dann sozusagen nur arabisch stämmige Menschen oder nur Türken oder so. Wir haben sogar Betriebe, wir haben Unternehmen, wir haben Fußballmannschaften in Deutschland, mitten in Deutschland, also auch Millî Görüs hat ja selber ihr seine eigenen Fußballmannschaften und so weiter. Das sind doch alles getrennte Welten, das sind Parallelwelten und vielfach sind es Gegenwelten. Davon spricht mein guter Freund Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland. Die werden Sie sicherlich auch kennen. Also die ganzen, die da als Experten unterwegs sind in Sachen Islamismus, die kenne ich auch alle persönlich, war vielfach mit denen auf Bühnen. Und die schätzen meine Arbeit auch. So, und da muss man doch wirklich sagen, Integration ist das nicht. Wenn wir diese Teilwelten haben, wenn das inmitten in Deutschland möglich ist. Und deswegen haben wir auch, weil das so alles unterteilt ist, haben wir auch diese gefährliche Spaltung der Gesellschaft. Wir haben deswegen auch dieses Wir- und Ihr-Gefühl. Und wir haben jetzt in einer Wucht, wie wir es vor etlichen Jahren noch gar nicht hatten, diese Wucht an Feindseligkeit gegenüber allem, was sozusagen unsere deutsche demokratische Kultur und Gesellschaft repräsentiert. Ein Hass gegenüber Polizei, Rettungskräften, ein Hass gegenüber uns, die wir als Lehrkräfte tätig sind, ein Hass gegenüber allem, was sozusagen für Regeln, für Ordnung und aber auch für das Funktionieren von Gesellschaft steht. Und diese Kräfte, sogar wenn sie helfen, wenn sie im Krankenhaus tätig sind oder als Rettungssanitäter tätig sind oder so, werden massiv angegangen. Ich erinnere nur an diese Aufstände, diese Silvester-Krawalle, die da stattfinden, mit wahnsinniger Zerstörungswut und Lust an der Gewalt. Und da muss die Demokratie wehrhaft sein. Da benutze ich wirklich diesen Ausdruck. Wehrhafte Demokratie. Wir müssen zeigen, dass wir zu unseren Werten stehen, wegen denen ja so viele Menschen so gerne nach Deutschland kommen. Dann müssen wir diese Werte aufrechterhalten. Und wer sich daran nicht hält, braucht Sanktionen, Strafe. Und wenn es nicht anders geht, natürlich Abschiebung. Es kann doch nicht sein, dass wir Deutschland ein Eldorado für Menschenhändler, Frauenhasser, Islamisten, Salafisten und Muslimbrüder ist. Das kann doch nicht sein.
Sie waren jetzt lange Jahre in Herford an Brennpunktschule gewesen, mittlerweile aber nicht mehr. Frage, die sich da natürlich aufdrängt, nach dem Wechsel ist da sofort alles Friede, Freude, Eierkuchen?
Nein, das ist ganz und gar nicht. Ich bin ja weiterhin auf dem Schultyp Gesamtschule da verschrieben. Ist jetzt auch nicht so, als würde ich jetzt sagen, ah, das Gymnasium ist irgendwie so eine tolle Schulform. Bin eigentlich gegen das Gymnasium. War ja selbst auf dem Gymnasium, finde eigentlich eine Schule für alle Kinder. Dieses Denkmodell finde ich ja nach wie vor richtig. Aber muss dann also wirklich mit großer Enttäuschung und auch einem großen Frust muss ich wahrnehmen, dass die Gesamtschulen ihr Potenzial einfach gar nicht entfalten können, sondern dass die Gesamtschulen Restschulen sind. Und das sind sie mehr oder weniger. Ist eine Schule, gibt es zu einer Gesamtschule ganz viele Alternativen, sagen wir mehrere Gymnasien vor Ort, vielleicht auch noch eine Waldorfschule, eine Privatschule etc., Realschulen oder so werden bei dem schlechten Ruf, den manche Gesamtschulen mit einem schlechten Einzugsgebiet haben, werden sie immer das Nachsehen haben und einen wahnsinnig schlechten Ruf, weil ja sozusagen auch diese Konkurrenz der Schulformen miteinander einfach da ist. Was dann die Schulleitung auch daran hindert, ehrlich zu sein, sich ehrlich zu machen, sagt man ja ganz gerne mal, und zu sagen, wir haben die Probleme, wir gehen die an, wir holen uns jetzt Hilfe. Ja, Ist das eine eher ländliche Gegend, wo die Gesamtschule die einzige weiterführende Schule ist? Also es keine Gymnasien gibt, es gibt ja so kleine Kommunen. Da sind haben die Gesamtschulen noch einen ganz anderen Charakter, weil sie dann wirklich so eine gute Mischung aufnehmen. So, da kann die Gesamtschule auch noch funktionieren. Mittlerweile stellen wir aber auch fest, dass Eltern, also bei Gesamtschulen sind ja weiterführende Schulen, es geht ja nicht ab der ersten Klasse los, sondern ab der fünften Klasse, dass die Eltern manchmal richtig weite Wege in Kauf nehmen, damit ihr Kind, ihr zartes oder deutsch-einheimisches Kind oder je nachdem das Kind, von dem sie denken, das soll nicht mit den Rabauken zusammen kommen, Vorurteile, aber auch Fakten, dann nehmen die Eltern richtig weite Wege in Kauf und lassen das Kind, ich weiß nicht, lieber 30 Minuten mit dem Bus in die nächste Kommune fahren, um auf jeden Fall die Gesamtschule zu vermeiden. Und das finde ich schon absolut fatal. Also von daher, also wenn man mich fragen würde, das habe ich auch im Beisein der Dienstaufsicht auch schon gesagt. Also in aller Ehrlichkeit, ich bin eine Freundin des direkten Wortes. Ich habe auch keine Angst. Da habe ich dann gesagt, habe ich genau diese Formulierung gebraucht. Ich habe gesagt, wir müssen uns mal ehrlich machen. Wir müssen sagen, die Gesamtschule ist gescheitert. Wir können mit dem Gymnasium nicht mithalten unter diesen Bedingungen. Wir können mit dem Gymnasium nicht mithalten als Gesamtschule. Wir sind die Resterampe und wir müssen uns dagegen wehren. Damit mache ich mich nicht beliebt.
Wir haben jetzt sehr viel über Probleme und über Missstände gesprochen. Wir haben sehr viel über auf Frust gesprochen. Langsam zum Ende des Gesprächs, Frau Ebel. Trotz all dem, woraus ziehen Sie jeden Tag Freude, Kraft und weiterhin Leidenschaft für den Beruf?
Ja, also ich bin ja schon, würde sagen, ich bin ein kommunikativer Mensch, bin auch sehr streitbar, diskutiere gerne. Ich habe ein ganz gutes Umfeld. Ich habe viele Leute, die mir immer wieder ihre Anerkennung und Wertschätzung auch zeigen und mich unterstützen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen vor Ort wären. Ich würde mir auch wünschen, es wären mehr, die selber in den Schulen tätig sind. Da ist ganz große Angst. Und da ist auch teilweise, also ich muss auch, das muss mal ansprechen, da ist auch Neid, weil ich so öffentlich bin, öffentlicher als etliche andere. Manchmal ist dann einfach Neid auf die Publicity, die ich habe, wobei ich ja immer sage, ich zahle einen hohen Preis, ich werde massiv angefeindet. Aber ich arbeite, wie gesagt, gerne mit Menschen. Und auch an meiner ehemaligen Schule, ich hab da so tolle Jugendliche kennengelernt. Ich habe ja eben zu Anfang berichtet, dass ich auch mit ehemaligen Schülern immer noch in Kontakt stehe, sehe, dass sie ihren Weg gemacht haben, dass sie sogar ein Medizinstudium jetzt erfolgreich absolviert haben. Und danach sah es anfangs nicht aus, dass sie eine Eins vom Komma gehabt haben, dass sie mir gedankt haben. Also ich bekomme auch dann manchmal irgendwelche Briefe geschrieben oder irgendwelche Notizen geschrieben oder schicke mir eine Mail oder per WhatsApp und so weiter. Frau Ebel, Sie sind eine ganz tolle Lehrerin oder machen Sie sich nichts draus und so. Und als ich jetzt die Schule gewechselt habe, habe ich von meinem Geschichtekurs in der 12, habe ich so wahnsinnige wertschätzende Worte bekommen und das hängt mit Noten nicht mehr zusammen, weil da waren die Noten gegeben, die hätten das überhaupt nicht machen müssen. Die haben dann geschrieben, also wirklich die tollsten Sachen geschrieben. Ich wäre eine ganz tolle Lehrerin, ich hätte einen tollen Unterricht gemacht, es wäre nicht immer einfach gewesen. Dann viel Liebe für sie, da waren auch muslimische Schüler dabei, die haben mir auch geschrieben, sie sind ein guter Mensch, sie haben eine schöne Seele, einen guten Charakter. Wir werden sie vermissen, und vergessen sie uns nicht und so weiter. Da habe ich noch gedacht, mehr Anerkennung kann es nicht geben. Und da ziehe ich unheimlich was draus und ich denke oft, ja, also auch etwas betrübt daran, was ich da hinter mir gelassen habe, weil das werde ich in den letzten Jahren, werde ich dieses Vertrauen, diese Anerkennung werde ich an der anderen Schule, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, weil da kaum Migranten sind, das werde ich nicht erleben. Und ich vermisse diese Schüler und die schreiben mir auch immer noch. Dann auch Anerkennung von Eltern, das habe ich auch immer wieder erlebt, die gesagt haben, die mich haben grüßen lassen, die gesagt haben, ich soll zum Abendessen kommen, oder die mich auch kontaktiert haben, waren auch schon mal deutsche Eltern dabei, die haben gesagt haben, Hut ab, Frau Ebel, was Sie sich trauen. Mit manchen Eltern bin ich auch per Du, und dass mir immer wieder rückgemeldet wurde, dass ich gerecht bin, dass sie sagen, das ist richtig. Und es sind, wie gesagt, nicht nur Jesiden, es sind nicht nur Kurden, es sind auch türkischstämmige, es sind auch arabischstämmige, also auch Mädchen, die aus Afghanistan stammen und so weiter, die auch gesagt haben, dank Ihnen traue ich mich das jetzt, ich traue mein Studium zu. Ich finde, was Tolleres kann es doch nicht geben. Sagen wir mal, müsste irgendwie Herde oder sonst was anschließen oder mit Autos arbeiten. Welche Anerkennung hätte ich da? Von den Kunden oder so, von den Autos nicht. Ich arbeite aber mit jungen Menschen. Eigentlich ist das ein super toller Beruf, aber es muss auch passen. Man muss also mehr unterm Strich dann im Plus haben, als dass man sich ja nach Hause trollt, am Ende eines Tages komplett erschöpft ist und sich dann nur irgendwelche Maßregelungen oder Beleidigungen von Eltern oder Herabsetzungen oder Gerüchte irgendwie abgeholt hat. Oder auch fehlende Wertschätzung durch die Schulleitung. Und ich glaube, das ist ein springender Fu Punkt, dass die Schulleitung manchmal gar nicht klar machen, wie wichtig die Wertschätzung unseres Extra-Engagements durch sie selbst ist, also durch die Schulleitung und die Schulaufsicht natürlich. Also da habe ich überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Nur in den ersten Jahren, da hatte ich einen ganz tollen Schulleiter. So, da denke ich unheimlich gerne dran zurück. Das war meine glücklichste Zeit. Und danach gar nicht mehr. Also von daher beziehe ich eben meine Kraft und meine Wertschätzung eigentlich aus genau der richtigen Gruppe, nämlich aus der Gruppe, mit denen ich arbeite, für die ich zuständig bin. Die Jugendlichen, die einen geraden Weg finden in die Gesellschaft rein, wo ich sage, ich glaube, ich habe nicht alles falsch gemacht und die sind dankbar, die finden das toll und ich kann denen auf Augenhöhe begegnen. Also da finde ich, da muss doch schon irgendwas richtig gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann, aber ich hoffe, dass ich diese Lust am Unterricht und am Umgang mit Menschen und mit jungen Menschen, dass ich das nicht verlieren werde. Das haben nämlich schon so viele andere längst verloren.
Apropos junge Menschen, die Frage zum Schluss, Frau Ebel. Ein junger Mensch kommt auf Sie zu und sagt: Frau Ebel, ich möchte gern Lehrer werden, ich möchte gern Lehrerin werden. Hätten Sie einen Tipp? Was antworten Sie?
Ja, ich würde ihn erstmal fragen. Befasst du dich gerne mit Texten, mit Wissensinhalten, mit Büchern, und schreibst du gerne? Ja, also liest du gerne, schreibst du gerne, willst du Wissen vermitteln und willst du Wissen schaffen? Das muss ich den Schülern immer vermitteln. Was heißt denn eigentlich Wissenschaft? Wissenschaft heißt nicht, ihr klaut einfach irgendwas aus dem Netz, sondern was Neues, neue Fragestellungen. Und das muss man schon an der Schule lernen. Ist man dazu nicht bereit, sondern guckt nur auf das Gehalt, was man da bekommt, oder man will nur einen Beamtenstatus haben, um sicher zu sein, abgesichert zu sein, davon kenne ich leider auch genug Leute, und man hat kein Interesse an den Menschen, mit denen man umgeht, dann ist das der falsche Beruf. Also man muss auf jeden Fall sehr viel Engagement mitbringen, auch sehr viel Energie, sehr viel Fleiß, und ein Gefühl für Menschen. Und wer das nicht hat, ja, keine Ahnung, der soll sich mit Geräten beschäftigen. Der soll irgendwas ganz anderes machen, mit technischen Abläufen. Aber um Himmels Willen nicht in die Schule gehen. Und ich habe, muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe etliche Schüler, Schülerinnen erlebt, die so ratlos waren, also auch von meiner Gesamtschule, die so ratlos waren, was sie überhaupt beruflich mal machen sollten, weil sie in ihrem Umfeld bei den Eltern überhaupt gar keine Vorbilder hatten, weil viele einfach langzeiterwerbslos waren, weil die Qualifikation nicht gereicht hat oder weil sie kriegstraumatisiert sind. Oder natürlich auch welche, die denken, man kann besser von Hartz IV leben. Heutzutage nennt sich das Bürgergeld oder Kindergeld. Dann wissen die gar nicht, was sie machen sollen, außer im Gemüseladen zu arbeiten oder sonst wie. Weil es gibt Migranten, die erfolgreich sind, wirtschaftlich erfolgreich, aber deren Kinder sind in der Regel nicht unbedingt an Gesamtschulen. Die schicken die Kinder anderswo hin. Also wollen diese Jugendlichen, die wollen dann Lehrer werden. Da kommen die interessanterweise da drauf und sagen dann, ja, ich möchte Ich möchte Lehramt studieren oder Jura wird auch noch genannt. Medizin, das können natürlich die wenigsten wegen des Abschlusses. Oder sie wollen zur Polizei. Finde ich auch immer ganz kurios. Also die größten Gangster wollen dann zur Polizei, wollen mit einer Knarre umgehen, wollen was zu sagen haben. Und dann treffe ich auch manchmal welche. Und dann stellt sich heraus, dass sie schon zweimal die Fächer gewechselt haben. Und dann studieren die ausgerechnet Deutsch, wo sie bei mir doch eine 5 hatten in der Oberstufe. Und ganz wenig geschrieben haben. Und dann sage ich dann, überleg das doch nochmal. Also, das ist dann der falsche Beruf. Also, wenn man bequem und faul ist, und sozusagen also keinen eigenen Kompass hat, ist das definitiv der falsche Beruf. Da kann man was anderes machen.
Damit sind wir am Ende angekommen. Frau Ebel, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.